Diese Folge wird dir präsentiert von Disney Plus, dem neuen Streaming-Service, der dir die beste Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr bietet. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Egal ob als kleine Hexe, das Mirabellenmädchen in das Parfum, als überkorrekte Frau Schnabelstedt in Fuck You Goethe oder als magersüchtige Marie in Vincent Vilmeer. Diese Frau verkörpert ihre Rollen so glaubhaft und nahbar wie nur ganz, ganz wenige. Aber nur Erfolg vor der Kamera zu haben, hat ihr bei weitem nicht gereicht, denn mittlerweile ist sie auch eine sehr begnadete Regisseurin, die mir noch einen Gefallen schuldet. Dazu später aber mehr. Aber noch viel wichtiger ist, sie ist eine ganz wunderbare Persönlichkeit. Und wie sie vom Kinderzirkus in den Filmzirkus wechselte, das frage ich Sie natürlich heute auch. Herzlich willkommen, Caroline Herfurth. Schön, dass du dabei bist.
Hi.
Hi. Caro. Hi. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Ja. Welches ist der Film deines Lebens? Oder einer deiner Lieblingsfilme?
Boah. Also, die ich jetzt geguckt habe oder die ich selber gemacht habe?
Oder wir können, also geguckt und gemacht. Das kann ja auch beides alles. Das Gleiche sein, ne?
Okay, da gibt's es jetzt, also gut, wie viel Zeit hast du?
Also, ich habe genug Zeit.
der mich bewegt, seit ich glaube 9 bin, ist ja nach wie vor auch immer noch auf Number One, Walt Disney's Die Schöne und das Biest, in Trickfilm.
Oh.
Tatsächlich kann ich auswendig mitsprechen und auch, also wenn ich einen Soundtrack höre, weiß ich auch, an welcher Stelle wir uns gerade befinden im Film.
Also könnten wir dich damit zu Wetten, das schicken? Wenn es das noch geben
könnte,
würde.
Geile Challenge tatsächlich. Fände ich spannend. Würde ich vielleicht mal ein bisschen ausprobieren vorher. Ich bei so Quiz-Spielen und so, ich habe ja da total Bock drauf. Ich liebe ja Spiele und Spieleabend und so, ne? Da flippe ich total aus. Ich finde das total geil. Ich finde, es gibt fast nichts Schöneres, ehrlich gesagt. Aber trotzdem glaube ich, gerade bei Wissensquiz würde ich mich maßlos blamieren.
Aber das ist ja egal, das ist ja kein Wissensquiz, sondern es ist ja eher, ihr spielt mir was vor und ich sag euch, welche Szene und was da passiert.
Jetzt,
ich
habe übrigens das, genau, ja. Gibt es überhaupt noch? Ich dachte, das gibt's nicht mehr.
Es gibt es, glaube ich, noch einmal nächstes Jahr. Aber ich habe mich mit 12 Jahren, Caro, deswegen können wir uns da zusammentun, bei Wetten, dass beworben mit einem Brief damals, handschriftlich, weil ich gesagt habe, ich kann das auch mit Star Wars. Ich habe denen gesagt, sie können mir eine Sequenz, einen Satz aus irgendeinem Star Wars Film vorspielen und ich kann sagen, welche Szene das ist, was als nächstes passiert und wie diese Szene aussieht.
Ja, das könnte ich mit Die Schöne des Biest, du mit Star Wars, guck, wir sind ganz ordentlich aufgeteilt in die Zielgruppen. Ist doch schön.
Ja, genau. Aber was findest du an Die Schöne oder was fandst du an Die Schöne und das Biest so toll?
Ich war einfach furchtbar verknallt in das Biest. Und ich habe den Film, ich fand den furchtbar, wenn dieser Prinz dann da plötzlich steht. Belle, ich bin's. Dann dreht er sich da um mit seinen komischen blauen Augen und seinen blonden langen Haaren. Ich stand noch nie auf Typen mit langen Haaren. Erstmal da, so, also wahrscheinlich hat sich das gezettelt mit diesem Prinzen aus Die Schöne und das Biest, den ich wirklich nicht mochte. Das Biest war einfach viel cooler. Das haben sie dann auch bei allen zweiten, dritten und Serienteilen, die ich alle gar nicht kenne, war es dann immer wieder das Biest, weil das Biest ist ja das Tolle. Keine Ahnung. Und irgendwie, ich befürchte manchmal, dass das mich sozialisiert hat in Beziehungen. So,
wie die,
zum anderen Geschlecht.
Okay, aber wie, inwiefern?
Naja, der, man muss ihn erstmal, aber der hat eigentlich einen weichen Kern, er kann nur noch nicht mit seiner Aggression umgehen. Na gut, das war jetzt ein Scherz.
Schön.
Aber, und dann kommt er mich doch retten vor den Wölfen. Aber tatsächlich finde ich diesen Retter, er rettet sie vor den Wölfen ein, wirklich, das hat mich einfach damals schon so unglaublich beeindruckt und ich warte nach wie vor, dass das mal kommt, das Biest jetzt. Nein, aber ich dachte immer, dass ich in Berlin, immer wenn ich so ein altes Gebäude gesehen habe, den Berliner Dom oder die Marienkirche auf dem Alexanderplatz, dachte ich immer, das wohnt da oben drin. Aber ich wusste schon, dass wenn ich jetzt hochgehe, dass ich das nicht treffen werde.
Also schade eigentlich, ne? Aber es ist ja toll, dass sich das so manifestiert hat. Weil ich muss auch sagen, diese Verwandlung, ich erinnere das auch noch in Die Schöne und das Biest, der steigt dann ja so auf und dann ist er so halb ohnmächtig und hängt so, ne?
Ja, ja.
Und hat so wallende und so einen riesen Knutschmund. Der ist so ein bisschen überkandidelt auch gezeichnet.
Ja, nee, da konnte ich immer abschalten. Das war tatsächlich für mich nicht mehr... Interessant. Aber
und ja. Das Remake sozusagen, also mit Dan Stevens und Emma Watson?
Ja.
Nicht so.
Habe ich geguckt. Ich muss gestehen, da saß ich gerade im Flugzeug und es ist ja nicht so meine Lieblingsbeschäftigung, im Flugzeug sitzen. Vielleicht hat mich das auch so ein bisschen unter Druck gesetzt generell und es hatte jetzt nicht, ich dachte halt, die Schöne und das Biest ist dann so das, was mich am meisten beruhigen kann und oder ablenken kann oder in meine Comfortzone holen kann und da ich fand es irgendwie so ein bisschen behäbig, glaube ich. Ja, einfach so ein bisschen so lang, ja, irgendwie nicht so. Also Disney hat es schon ganz gut drauf, was Rhythmus und Musikalität und sowas alles angeht. Wo wir dabei sind, mein neuer Lieblingsfilm, also den ich jetzt dieses Jahr entdeckt habe, den ich wirklich, also die Geschichte war folgende, dass ich einen Film geguckt habe, Knives Out, den ich gerne mochte tatsächlich. Ja. Der hat mir Spaß gemacht zu gucken. War so nachts, dann war es so um 2, dann dachte ich so, boah, irgendwie kann ich jetzt noch nicht pennen. So nach so einem Film, ich gucke jetzt noch irgendwas zum Runterholen, was mich langweilen wird. Also einfach so, also so, ne, so gucke ich mir halt so einen historischen, so ein Remake von Jane Austen, Emma an, Emma 220, Emma Punkt, aus 220 eben. Und
der hat dich geflasht.
Dann gucke ich den an und ich konnte nicht abschalten. Und wenn es nicht um 3:30 Uhr morgens oder um 4 Uhr morgens gewesen wäre, hätte ich ihn einfach direkt nochmal geguckt. Und das habe ich dann tatsächlich am Abend danach gemacht. Das habe ich noch nie gemacht mit einem Film. Und ich fand den, also Wahnsinn. Der ist so fein und klein, aber es ist wirklich wie so ein Musikvideo. Der ist wie perfekt komponiert. Und ich kam ja auch gerade so aus der Mischung und sowas, wo du so weißt, wie du so einen Film gerade musikalisch mit den ganzen Tönen und der ganzen Musik und dem ganzen Schnitt quasi auch so komponierst. Und ich war einfach nur geflasht. Ich fand den total irre schön.
Aber also dann kommen wir mal. Auch, also Knives ja. Out ist ja sozusagen das das Beleben des Krimi-Genres. Ich fand den okay. Ich fand ihn jetzt am Ende fand ich die Wendung jetzt nicht so toll mit Daniel Craig und so, alles super besetzt. Aber Emma, muss ich sagen, mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle als Emma Woodhouse, den fand ich auch wirklich schön. Ein ganz toller Film.
Toll, ne?
Aber wir müssen vielleicht mal ganz kurz erklären, worum es geht, ne? Also frühes 19. Jahrhundert und Emma ist sozusagen in der besseren Gesellschaft ansässig, hat keinen Bock auf Männer. Und verkuppelt all ihre Freundinnen und verfällt dann aber selbst in, wird sozusagen selbst Opfer der Avancen eines Mannes.
Ja, würde man das so erzählen?
Nee, wie würdest du es erzählen?
Ich hatte das Gefühl, dass sie, also das, was mich jetzt an dem Film so gekriegt hat, war, dass sie eine sehr privilegierte junge Frau ist, die so quasi mit allen Menschen um sich rum so, die macht so Kuppelspiele. Das findet sie total toll. Sie empfindet sich selber als Puppet Master so ein bisschen, ne? Mhm. In Sachen Liebe und versucht alle so zu verkuppeln und merkt gar nicht dabei, dass sie eben egozentrisch unterwegs ist und gar nicht wirklich für die anderen. Das finde ich ganz interessant. Also diese Blick von sich selbst auf andere zu richten im positiven Sinne. Und sie hat einen sehr alten Jugendfreund, die plötzlich merken, dass sie sich was anderes sind als Sandkastenfreunde. Und der ist sich seiner privilegierten Position innerhalb seiner Gesellschaft total bewusst, was das für eine Verantwortung bedeutet und was du für andere Menschen bedeutest und dass du dir eben über die Beziehungen um dich herum Gedanken machen musst. Und die kommen in so einen Streitdialog darüber und da drin wird sie erwachsen. Und das finde ich eine total tolle Geschichte über eine Liebe einfach.
Und der hat dich gecatcht, weil du auch zu dem Zeitpunkt an Wunderschön gearbeitet hast, wo es ja im Prinzip auch um dieses Thema in unterschiedlichsten Facetten geht? Oder war das einfach ein Film, der dich begeistert hat, weil der so befreiend daherkam?
Ich glaube, ich bin ein ganz großer Fan von Liebesfilmen, wenn sie klug sind. Und ich finde den Liebesfilm, also weil ich finde, Liebe ist einfach, oder auch Beziehungen, das ist ja das, was uns am meisten umtreibt und uns eigentlich am meisten zu Menschen macht, dass wir eben in Beziehung zu anderen Menschen stehen. Und was mich eben momentan und wahrscheinlich fast alle im letzten Jahr besonders beschäftigt, sind Privilegien und Positionen innerhalb von Gesellschaften. Und das so klug und mit Spaß und mit Lust und tänzerisch zu verbinden in einem Film, finde ich einfach eine absolute Meisterleistung. Das sind eher so die zwei Themen, die mich im letzten Jahr besonders viel beschäftigt haben. Gar nicht unbedingt, vielleicht auch durch Wunderschön, aber eher grundsätzlich, weil einfach so viel gesellschaftlich aufgebrochen ist im Jahr 2020. Oder ja, da kommt man ja gar nicht drum rum, sich damit zu beschäftigen.
Das stimmt. Wir sprechen gleich nochmal über dein neuestes Regie- und Schauspielprojekt Wunderschön. Aber eine Sache noch, wenn dir Emma gut gefallen hat, hast du denn auch Little Women gesehen?
Ja.
Das ist zum Beispiel auch ein Film, der in die gleiche Richtung, also anders jetzt als Emma, aber trotzdem auch um diese Liebe und vor allen Dingen diese Familienzugehörigkeit sich dreht. Also es sind ja Schwestern, 180.000 Mal schon wieder verfilmt worden, aber Greta Gerwig hat da, finde ich, einen ganz, ganz tollen Film draus gemacht. Ist das auch ein Film, der dir gefallen hat, in der Richtung wie Emma oder gar nicht so?
Ich mochte ihn sehr tatsächlich. Ich fand den wahnsinnig gut gearbeitet. Ich muss gestehen, dass mich der andere auf einer ganz anderen Ebene gekriegt hat. Also im Sinne von, der war viel sinnlicher. Mhm. Little Women habe ich mir so als Geschichte angeguckt, habe ich total verstanden, habe ich auch mitgelitten, hat mich auch emotional berührt. Aber Emma hat mich sinnlich komplett, also mein ganzer Körper war angezündet. Und ich finde das, also gerade bei Filmen kannst du ja dadurch, dass du so viele Möglichkeiten hast, ne, so viele, also es ist ja wirklich wie so ein kleines Gesamtkunstwerk, weil du hast die Musik, du hast den Schnitt, du hast den Rhythmus, du hast die Bilder, du hast die Sprache, du hast ja so viele künstlerische Werkzeuge, die du da quasi zusammenbringen kannst. Und dadurch kann man die Sinne, finde ich, einfach so wirklich anpieksen. Und das hat Emma, finde ich, nochmal anders, als jetzt mir eine Geschichte zu erzählen, hat Emma mich tatsächlich sinnlicher gekriegt. So. Das finde ich total toll, wenn ein Film das schafft.
Wenn du dir so einen Film anguckst, guckst du dir den aus professioneller Sicht auch an oder ist das... Also bei Emma jetzt zum Beispiel, wenn du darüber stolperst spät abends, muss er dich dann catchen auf einer emotionalen Ebene oder ist es dann auch eine, sag ich mal, professionelle Ebene, die ebenfalls getroffen werden muss, damit du dir die Zeit nimmst, dir das bis zum Ende anzugucken? Kannst du da überhaupt noch unterscheiden?
Ich finde es total niedlich, dass du versuchst, halb zwei Uhr nachts als spätabends zu bezeichnen, um nicht deutlich zu machen, dass ich die ganze Nacht irgendwelche Filme gucke.
Ja, okay, aber gut. Ich wollte dir ein bisschen unter die Arme greifen, wie es über Leute, die machen.
Ja, verstehe. Ich habe es aber einfach direkt nochmal. Nee, also am liebsten, also ich finde immer Geist und Herz spielen zusammen, ne? Und da ich meinen Beruf tatsächlich mit Leidenschaft liebe und mache und finde ich das Schönste, wenn es beides bedient. Also, dass ich total drin sein kann mit Herz und Seele und allem und trotzdem dabei denke, wie geil haben die Kamera eingesetzt? Wie krass haben die das geschnitten? Die Musik, also so, ne? Also, das geht dann ehrlich gesagt so ein bisschen parallel mittlerweile. Und ähnlich bei der Serie Little Fires Everywhere, sie auch nochmal kurz hier zu benennen.
Ja, also wir können ja von Filmen direkt zu Serien kommen. Das ist auch der Hammer. Das kam, finde ich, auch um die Ecke, diese Serie. Die habe ich so nicht erwartet, aber auch gigantisch.
Ja.
Also das ist eine deiner Favorites.
Ja, also Big Little Lies und Little Fires Everywhere, muss ich sagen, sind gerade so die ich wirklich wahnsinnig spannend finde oder fand, ja. Also einfach rein thematisch, ne, was das plötzlich erzählt, was mir das auch erzählt, was da sich als Narrativ durchsetzt, finde ich extrem spannend.
Aber spannend, wenn man sich jetzt auch mal anguckt, dass bei Little Fires Everywhere, ne, mit Kerry Washington, Reese Witherspoon und dann Big Little Lies, auch Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern ja auch dabei, auch wieder extrem viele sehr starke Persönlichkeiten und tolle Frauen dabei sind. Ist das auch etwas, wo du in die Richtung, in die du gehst, dass du dir Serien auch danach anguckst?
Naja, es ist einfach das, was mich natürlich interessiert, ne? Es sind sozusagen einfach Themen, die mich in meinem Alltag und in meiner Welt begleiten. Und deswegen finde ich es wahnsinnig schön, dass, oder was heißt das, Little Fires Everywhere sind jetzt nicht zwingend so meine Themen, aber schon auch. Also da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, die, ich will immer sagen, Frauen beschreiben oder bespielen, aber das stimmt ja auch nicht ganz, ne? Weil eigentlich betrifft oder beschäftigt uns diese Themen ja eigentlich alle, so, ne? Deswegen kann man das immer so schwer so sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich der Narrativ da mal anders, also durchsetzt, also oder was anderes angepackt wird aus einer anderen Perspektive. Ich habe immer das Gefühl, wenn man früher gesagt hat, wir machen mal so einen Frauenfilm, dann sind da plötzlich Stilettos und rosa Kleider, es geht um Mode und Männer und es ist irgendwie so wahnsinnig langweilig, weil es interessiert mich halt null. Also ich bin auch eine Frau Mitte 30 und irgendwie weiß ich jetzt nicht, warum mich das oder welchen Lebensweg gehe ich ein, kriege ich Kinder oder kriege ich keine? Ich weiß nicht, irgendwie finde ich total gut, dass da der Horizont ein ganz anderer wird, was Frauen und natürlich auch Männer angeht. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und das ist ja auch wirklich mit Ansage passiert. Also durch diese Firma von Reese Witherspoon, die sie da gemacht hat, diese Produktion und auch von den ganzen Kolleginnen, die sich da tatsächlich sehr selbstbewusst zusammengetan haben, um zu sagen, wir brauchen andere Geschichten, wir brauchen andere Figuren.
Ja, endlich.
So aus, genau, endlich. Und ich bin immer, wenn ich diese ganzen Sachen und Formate sehe, einfach wahnsinnig erleichtert, dass mir Geschichten erzählen, die einen anderen Horizont aufmachen, und dass das passiert, ne, dass sie da so vorlegen, das finde ich wahnsinnig toll einfach.
Und ich finde auch aus, jetzt mal aus Männersicht, das sind ja keine Serien, von Frauen für Frauen, sondern es sind ja von Frauen für alle. Ne? Also das gucke ich mir ja auch an, weil ich das beeindruckend finde, wie man eine Geschichte in einem, sag ich mal, kleinen Raum so detailliert und toll erzählen kann mit so vielen Plot-Twists, wo du dich jedes Mal fragst, wow, was passiert als nächstes? Und das finde ich spannend. Es muss gar nicht der Bombast immer sein, sondern ist auch da wieder das, was du eben gerade gesagt hast, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Es geht da ja auch im Prinzip um Liebe und um die, ob das jetzt die Familie ist oder die Gruppe an Freunden. Und ich finde es auch großartig. Ich finde es auch toll, dass da jetzt so eine Tür aufgestoßen wurde. Hast du denn auch das Gefühl, dass durch, das sagen ja viele, durch die Streaming-Anbieter und durch die Vielfalt der Möglichkeiten mittlerweile Inhalte zu produzieren, einfach so eine kreative Explosion entstanden ist? Also dass es so ein neues Zeitalter der Kreativität auch gibt?
Das weiß ich gar nicht. Interessante, vielleicht habe ich noch nie drüber so nachgedacht.
Also weil es ist ja schon beeindruckend, wie viel jetzt passiert, ne? Also vorher waren das die Big Player in Deutschland, hauptsächlich ja die Öffentlich-Rechtlichen und ein bisschen vielleicht die Privaten. Aber jetzt hat man das Gefühl, die Karten werden in einer spannenden Art und Weise neu gemischt.
Das bestimmt. Also ich meine, das ganze Feld bewegt sich gerade sehr. Durch die Entwicklung jetzt im letzten Jahr ja eh nochmal unterstützt, sage ich mal, oder angetrieben. Was das Ergebnis sein wird, da bin ich mal gespannt. Also weil zu Qualität und tatsächlicher Kreativität gehört ein stabiler Boden, ne? So und auch ein gutes Mindset so. Und da bin ich gespannt tatsächlich, ob das der Output sein wird. So, also das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich finde es auf jeden Fall eine Chance und eine Möglichkeit, ne? So auch Wege zu gehen oder spannende neue aufzumachen. So, aber das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und da muss ich sagen, bin ich, glaube ich, auch nicht so richtig die Expertin, die da so Einblick hat in diese ganzen Vorgänge, die da jetzt so passieren. Ich finde auf jeden Fall gut, wenn man die Möglichkeit bekommt, zu erzählen. So, ne? Wie sehr die Möglichkeit dann auch von allen neuen Anbietern gegeben ist, wird sich zeigen.
Okay, also ich bin da ja auch kein Experte, aber ich habe schon das Gefühl, dass es eine Zeit lang gab, wo immer nach Amerika oder nach England geschielt wurde oder im europäischen Raum vielleicht auch nach Frankreich. Und das deutsche Kino es immer so ein bisschen schwer hatte, auch im internationalen Vergleich. Und ich einfach jetzt sehe, das habe ich ja so und so immer schon propagiert und auch gesagt, dass wir so unfassbar viel tolle Menschen und talentierte Menschen auch in diesem Business in Deutschland haben und dass sich jetzt so Bahn bricht. Ne? Ob das jetzt eine Serie, die extrem populär auch so als Galionsfigur sozusagen nach vorne getragen wurde, war ja Dark. Weltweit ein Riesenerfolg, aber auch das, was du ja die ganze Zeit schon machst, mit jetzt auch mit deinem dritten Film, das finde ich beeindruckend. Ich finde, ich habe das Gefühl und ich versuche da großen Optimismus auch auszustrahlen, dass das immer besser wird.
Also was mir tatsächlich dann auch ein bisschen fehlt, ist, weil wenn man immer nach Amerika schielt, jetzt zum Beispiel auf Reese Witherspoon oder Little Fires Everywhere, das ist ein Writers Room gewesen von mindestens 9 Autoren. Mhm. Das ist wirklich mit einer Sorgfalt gemacht worden, erzählerisch, dramaturgisch. Also ich finde es total gut, wenn es eine Kreativitätsexplosion gibt, aber ich finde auch, dass es darum geht, professionell auf ein Level zu kommen, wo man Geschichten wirklich profund anfasst, ne? Und gut recherchiert und in einer natürlich in einem kreativen Austausch, aber trotzdem auf Füße stellt. Und das weiß ich noch nicht, ob wir da schon so stehen tatsächlich. Das also würde mich total freuen, finde ich total gut und finde ich auch das absolute Ziel. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass wir da irgendwie noch so ein bisschen in Kinderschuhen sind. So.
Ja, glaube ich, aber man kann ja wachsen. Man muss es nur füttern.
Absolut, genau. Und ich weiß nicht, ob die Produktionsvielfalt die Qualität dann ausmacht und auch der Produktionsdruck, weil ich glaube, dass diese Qualität eben auch Zeit braucht und dadurch auch ein Budget braucht. Und das hat was, das meine ich damit mit einer Qualität, ne? Also, dass nur das viel passiert. Ich habe das Gefühl, es passiert wahnsinnig viel, so. Aber es ist halt auch wahnsinnig schnell und schnell heißt nicht immer eine gute Geschichte.
Das stimmt, aber ich glaube auf der anderen Seite, dass dieses Rohr mal aufbrechen muss, dass das passiert und dann wird sich das reinwaschen. Also ich sehe es genauso, viel heißt nicht immer gute Qualität, aber viel heißt zumindest, dass die Chance da ist. Am Ende wird sich Qualität wirklich immer durchsetzen und der, sag ich mal, es schwappt ja jetzt rüber von der fiktionalen Erzählweise zur non-fiktionalen Erzählweise, ne? Weil sie jetzt auch alle anfangen, sich neue Shows auszudenken und auch da ist ziemlich viel Quatsch dabei, das erlebe ich ja am eigenen Leib. Ja, das, du weißt ja, wie das ist. Da kommt ja viel in eine Richtung geschwemmt und dann sind auf einmal Castingshows wieder ganz hoch im Kurs. Ich finde es manchmal auch ein bisschen bedenklich, aber auch da wird sich, also ich glaube, je mehr Player da sind, desto besser wird's verteilt am Ende.
Okay, dann mache ich jetzt auch eine Spieleshow.
Machst du eine Spieleshow?
Fände ich super geil. Würde ich wahnsinnig gern machen. Ich
super würdest du gerne eine Spieleshow moderieren oder würdest du gerne nur spielen? Gern. Ja?
Beides, alles. Ich würde sie auch gerne, ich kann nicht moderieren, glaube ich. Also ich bräuchte dich wahrscheinlich.
Ja, ich stehe da gerne daneben.
Wirklich nicht. Ich kann nicht meine Laudatio halten. Das ist wirklich.
Das kann, da, also das habe ich schon da anders
musst du
gesehen.
Mir ein bisschen, ja.
Und gehört. Denn?
Aha.
Ne, also dreh mal nicht durch jetzt. Caro, ja, aber was für Spiele denn?
Was für Spiele? Da müssen, verratet jetzt geile Sachen, ne, eigentlich.
Ja, aber was, also willst du Kinderspiele übersetzen?
Nee, eher so ein bisschen so, also auf jeden Fall so Mind Games finde ich gut.
Mhm.
Also so, Gott, das ist jetzt viel. Also, aber ich finde auch so diese körperlichen, physischen, lustigen Sachen sehr lustig. Also weißt du, so,
Und würdest du da gerne gegen andere Leute antreten oder würdest du gerne ein Teil des Moderationsduos sein, der das sozusagen...
Ja, sowas. Okay. Das Moderationsduo. Finde ich gut, dass du das schon mal so auf den Punkt bringst.
Okay, Moderationsduos, das heißt, du kündigst die Spiele an und guckst dir das an.
Ja, das finde ich
sehr. Aber
ich spiele auch gerne mit. Ja.
Geil, klar. Guck mal, also Moderationsduo, also ich wäre dann so der passive Part und du wärst so der Joker, den man einsetzen kann.
Ach so, oder so, ja, genau.
Und ich würde dann immer daneben stehen und die Regeln durchgehen.
Machst du nicht gerne mit bei den Spielen?
Doch, total.
Oder?
Ich habe das immer geliebt, weil bei Schlag den Raab in den Proben vorher habe ich die Spiele immer mitgemacht und jetzt auch bei Joko und Klaas mache ich die auch mit. Ich darf dann manchmal nicht, weil sie nur Angst haben, ich tue mir weh. Aber ich habe da total Bock drauf, das macht mir eine helle Freude.
Ja. Das ausprobieren, macht doch Spaß einfach, ist doch geil.
Ja, vor allen Dingen, ich finde das ja so, ich bin ja auch so ein Spielefan, so wie du. Ich finde das großartig, wenn man sich da komplett gehen lassen kann. Bist du denn jemand, der sich beim Mensch ärgere dich nicht total aufregt? Also bist du
bis man mich dazu kriegt, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen, das dauert eine Weile, glaube ich, weil ich finde Mensch, ärgere dich jetzt eher so ein bisschen langweilig, aber ich reg mich null auf, ich kann super gut verlieren, tatsächlich. Also mir macht einfach wirklich das Spielen Spaß. So.
Ja, das glaube ich dir kein Wort. Du sagst,
es ist wirklich so. Ich habe so viele Geschwister. Was glaubst du denn? Die waren alle kleiner. Die mussten natürlich gewinnen. Ich bin eher so, dass man auch ein bisschen, also dass ich mir denke, na ja, jetzt kannst du auch. Nö, also ehrlich gesagt, ich bin immer ein bisschen überrascht eher, dass also wie schlecht ich mittlerweile mir Sachen merken kann. aber wahrscheinlich liegt es daran, dass mein Gehirn auch ein bisschen im Urlaubsmodus ist.
Ja, aber das ist doch gut.
Ja, aber nee, ich bin tatsächlich, eigentlich bin ich nicht so ein schlechter Verlierer, aber ich kann wahnsinnig ehrgeizig werden tatsächlich.
Ich auch.
Das ist definitiv so, ja.
Ich hatte meine Uroma, ne? Also ich habe ja auch zwei Brüder, wir haben immer mit der früher Kniffe gespielt und ich weiß noch, dass meine Uroma hat uns so beschissen. Wenn,
echt?
Ja, die hat immer gewürfelt, also so. Ich meine, die war damals schon Anfang 80, ne? Und dann hat sie immer den Würfel, einen der Würfel beim Kniffe runterfallen lassen auf den Boden und dann war es komischerweise immer die passende Zahl. Und was sagst du zu deiner Oma, wenn du irgendwie 8 oder 9 bist? Was sagst du
denn? Aber du hast es schon gemerkt.
Ja, logisch.
Na, du hättest gesagt, du bescheißt doch, Oma.
Und dann hat sie nein. Und dann hat sie angefangen zu diskutieren. Und dann haben wir gesagt, gut, dann lass
die Oma. Meinst du, sie konnte wirklich so gar nicht verlieren oder was? Und wollte wirklich gewinnen?
Die konnte überhaupt nicht verlieren.
Wie ist das denn? Wie süß.
Ja, fand ich auch. Also im Nachhinein finde ich es auch süß. Damals fand ich es total doof.
Ja, logisch.
Weil wenn die dann gesagt hat, komm, wir spielen Kniffeln. Wir so, ja, genau, Oma. Ja, super. Du bist echt toll. Nee, aber also da denken wir uns mal was aus, Caro. Da habe ich Bock drauf. Ich habe auch Bock auf eine Spieleshow.
Ja.
Aber ich habe auch, was worauf ich Lust hätte, ich hätte auch, was mir auch eine große Freude macht, Elton und ich haben ja mal die 500. Ausgabe von 1, 2 oder 3 moderiert. Und da geht's ja auch um Spiele und Rätsel. Und das hat so einen Bock gemacht, auch mit Kindern das zu machen und mit anderen Erwachsenen. Das war super, gegen Kinder auch anzutreten, weil die haben auch einen Ehrgeiz und eine Art und Weise, die sie an den Tag legen. Da hast du gar keine Chance. Aber wir kauen da nochmal drauf rum. Aber jetzt mal eine andere Frage. Du hast es ja eben schon angesprochen. Das letzte halbe Jahr war für dich zwar Arbeit, weihnachtstechnisch voll, aber es war ja auch besonders insofern, dass wir leider nicht ins Kino gehen konnten. Aber bist du denn grundsätzlich eher Team Kino oder eher Team Couch?
Ich bin immer für eine gute Mischung, ehrlich gesagt. Also ich finde, man muss sich da gar nicht einschränken. Das Schöne ist ja die Wahl. Ist ja meistens so, in fast allen Lebensbereichen, ehrlich gesagt. Und ich finde das gut, dass man wählen kann nach Lust und Laune. Aber ich finde es, also das Kino ist für mich ein natürlich notwendiger Bestandteil von uns allen.
Ja.
Und es wäre ein unglaublicher Verlust, wenn das nicht mehr da ist. Das finde ich absolut. Aber ich finde es gut, wenn man beides haben kann. Warum sich auf eins einschießen?
Das stimmt, absolut. Ich sehe das auch so. Gibt es denn ein bestimmtes Ritual, das du immer angehst, wenn du ins Kino gehst? Also
wie denn?
Musst du pünktlich sein? Brauchst du immer Popcorn, was zu trinken? Gehst du immer, bevor die Rolling Titles kommen? Sitzt du immer am Rand? Ich sitze mittlerweile immer am Rand, damit ich auf Toilette gehen kann und nicht durch die ganze Reihe durchflügen muss, wenn meine Blase mich wieder verlässt.
Also ich lasse mir tatsächlich so ein bisschen Zeit mit der Werbung. So.
Die guckst du dir an?
Unbedingt, ja, nee, die muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, so, da bin ich jetzt nicht so ehrgeizig, aber dass ich dann da pünktlich drin sitze, pünktlich sein ist jetzt eh nicht so mein Thema.
Ach Quatsch.
Naja, also
nein,
schon,
bist,
aber ich ja. Bin jetzt, ich mag tatsächlich, also bei mir steht mittlerweile auf der Dispo, also der, das war so der Plan für den Tag beim Drehen, wird eingerechnet, dass ich 10 Minuten zu spät komme. Das ist irgendwie so ganz komisch, mein, wenn man so eingetaktet ist oder so viel aus sich herausholen will oder in so einem Leistungsdruck ist, dann ist das so meine kleine Tür von Selbstbestimmung irgendwie, dass ich
die
nicht
10 Minuten
sein muss. Ganz, ja, weird. Es muss 10 Minuten, also ich bin wirklich pünktlich 10 Minuten später. Das ist total absurd. Genau, das ist so beim Kino, also ja, ich muss auf jeden Fall da sein, wenn die Trailer losgehen, weil das finde ich total toll. Diese ganzen Ankündigungen von den Kinofilmen und so, ich finde, da geht so das diese Kinowelt los. Aber ansonsten, Popcorn ist tatsächlich gar nicht so meins. Nachos war, also diese ganzen Chips und so, das schon mal, aber irgendwie esse ich auch gar nicht so im Kino, wobei ich total gerne beim Fernsehen, also auf der Couch esse ich sehr gerne. Also da kriege ich sogar auch Hunger dann automatisch, aber im Kino nicht so.
Nee, aber wie, nee. Wo guckst
da bin
du
ich
denn?
Drin, zu doll.
Wo guckst du denn zu Hause am liebsten? Auf der Couch oder im Bett?
Bett.
Im Bett.
Bett.
Also immer im Bett. Bett Fernseher oder im Bett Computer?
Computer. Ein Fernseher im Schlafzimmer finde ich ganz schlimm.
Finde ich
also
auch.
Wirklich schlimm. Ich finde auch unangenehm, wenn in Hotelzimmern ein riesen Fernseher aufs Bett gerichtet ist. Das finde ich einfach unangenehm. Wenn dann kann ich ja nicht pennen. Also die ganze Zeit diese riesengroße Aufforderung, mach mich an, guck in die Welt, wo ich mir denke, ich will aber schlafen, geh weg. Also das finde ich wirklich nicht so cool. Aber ich bin ein wirklich, also mein Laptop, ich mache auch alles auf Flugmodus im Schlafzimmer. Ich finde irgendwie, so im Schlafzimmer muss dann die Welt auch mal ausgeschaltet werden. Aber ja, also Laptop dann tatsächlich und dann binge-watche ich meistens den ganzen Vormittag momentan.
Was hast du denn als letztes gebinge-watcht?
Na.
Ist das eine zu persönliche Frage gerade, oder?
Nein, nein.
Kommt jetzt Phineas und Ferb, oder?
Wir reden hier nicht. Nein, ich war so ein bisschen, also ich habe jetzt sehr viele neue Serien geguckt, und jetzt war ich so ein bisschen, dass ich dachte, ich brauche so eine Pause, da ich eben tatsächlich auch meinen beruflichen Kopf nicht abschalten kann beim Gucken, bin ich jetzt gerade bei Gilmore Girls wieder.
Ja, wieso, aber warum lachst du? Das ist so eine coole Serie.
Ja, es ist halt einfach jetzt auch 10 Jahre her und es gibt so wahnsinnig viel neues Angebot, dass man so denkt, okay, ich habe das noch nicht geguckt, das noch nicht geguckt, das will ich eigentlich wirklich gucken, aber da fange ich an zu arbeiten. Da sehe ich dann einfach, okay, krass, wie erzählen die das? Und das tue ich sogar bei Gilmore Girls. Ich denke, okay, wir haben die den Charakter eingeführt, wir haben die den erzählt, wir erzählen, aber so. Aber
ich gucke zum Beispiel immer noch gerne Friends.
Ja, Friends habe ich jetzt gerade wieder davor geguckt, ehrlich gesagt.
Siehste?
Ich glaube zum wie oft mal? 7. Mal jetzt? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann nicht mehr richtig mitzählen. Auf jeden Fall habe ich das schon sehr oft geguckt, tatsächlich. Und es ist mir das erste Mal aufgefallen, dass sogar Friends so in den neuen Verhaltenskodexen, die jetzt gerade neu aufkommen, dass man bestimmte Witze nicht mehr machen kann und so, sogar Friends ein bisschen, wie soll ich sagen, in die Jahre kommt. Erstaunlicherweise. Ansonsten ist Friends einfach für mich immer noch, also ich meine, über 10 Staffeln so entspannt sich auf die Charaktere verlassen und die in die geilsten Situationen bringen, aber ohne jetzt irgendwie ein großes Pompom aufmachen zu müssen und so nah dran zu sein an denen und die einfach da, denen eine Bühne zu bereiten für das, was die da können, also schauspielerisch und wie die da comedy-technisch, das finde ich einfach nur wahnsinnig toll.
Ja, wie die Pointen setzen und in welcher Schnelligkeit das passiert, finde ich auch also absolut beeindruckend, aber du hast natürlich recht, man muss, wenn man sich die Sachen anguckt und dann irgendwie einfach merkt, dass einige Sachen aus der Zeit gefallen sind und dass die
total
damals irgendwie...
Lust, also
ja, aber umso
wobei
besser...
Wobei Friends ja schon noch nicht schlecht ist. Also gerade so auch so diese alten Julia Roberts und Sandra Bullock Filme, die sind ja manchmal emanzipierter oder moderner als jetzt manche Sachen, die dann danach entstanden sind. Ne? Also
ja, und vor allen Dingen haben die dafür auch immer gekämpft. Ne? Also du nennst ja gerade zwei, das ist ja Hollywood Royalty. Also wenn man jetzt hier, Julia Roberts sich mal anschaut, von Pretty Woman bis hin zu Erin Brockovich und was sie jetzt alles macht, ich finde es echt also toll. Und die haben ja auch immer als Vorreiterin dafür gekämpft. Und es ist ja auch ganz wichtig, aber ich finde manchmal so in der Nostalgie hängen zu bleiben und sich alte Sachen anzugucken, macht total Spaß. Ich habe manchmal so ein bisschen Angst davor, dass ich die Sachen besser erinnere, als sie wirklich waren. Und deswegen traue ich mich manchmal einige Dinge nicht anzugucken, aber ich finde es trotzdem super.
Ja, also ich habe Gilmore Girls erstmal geguckt, habe noch nicht so gut Englisch gesprochen und habe ehrlich gesagt die Hälfte einfach gar nicht verstanden. Und jetzt ist es quasi so ein bisschen wie neu gucken. Das ist ganz cool tatsächlich. Und
aber guckst du die Serie noch auf Englisch?
Ja, ja, klar.
Alle?
Ja, klar.
Filme auch?
Ja, klar.
Weil?
Es ist ja die Helden. Also ob die Schauspieler das auf Englisch sagt und spielt oder ob das mir eine deutsche Synchronstimme sagt, das ist wirklich... Das ist einfach ein riesen Unterschied. Es gibt extrem gute deutsche Synchronstimmen, ne? Das will ich gar nicht sagen. Aber ich als Schauspielerin oder Filmer will natürlich das sehen, was die Leute da, wie die das getimed haben. Das ist ja einfach nochmal was. Und auch in deren Sprache. Also, die Sprache unterscheidet sich ein. Das sind teilweise ganz andere Inhalte, die da passieren, wenn es in der Originalsprache ist. Also, kann man gar nicht anders sagen.
Das stimmt. Also ich gucke es mir auch, wie gesagt, ich finde deutsche Synchronstimmen sind auch großartig, aber es ist natürlich immer noch schwierig, das in einem Synchronstudio nachzuspielen, was die Person auf dem Set in der Sekunde denkt und macht. Ne? Du kannst das in der Emotionalität manchmal gar nicht rüberbringen, aber die machen das schon beeindruckend. Also das ist
aber
ja
auch die Texte, also es gibt auch einfach Texte, die dann nicht... Also wenn ich mir, also Friends auf Deutsch, tut mir leid, finde ich nicht, also es ist einfach, das hat die ganze Serie verändert. Die reden, in Deutsch reden die alle so die ganze Zeit so total aufgeregt und du fragst dich, wieso, was ist denn los, was hat denn, oh mein Gott, did you call your jetzt bin ich auf Englisch, nee, aber die reden einfach so, die sind gar nicht so hysterisch in Wirklichkeit. Und hier wird dann so geprägt, diese ganzen Weiber, die so hysterisch sind, wo ich mir denke, es stimmt nicht. Auf Englisch sind die total entspannt und super down und super cool, das ist gar nicht die ganze Zeit so. Also
ja, Phoebe zum Beispiel auch, ne? Also Lisa Kudrow ist ja auch überhaupt nicht, also die Stimme.
Null.
Ja, finde ich auch.
Und das finde ich tatsächlich eine Uminterpretation, die ich ehrlich gesagt finde, die geht nicht. Also
darf man auch nicht. Aber die Frage ist halt immer, was wird reininterpretiert und was versucht man daraus zu machen? Ne? Manchmal ist das, glaube ich, so ein Eindeutschen einer Figur, die im Englischen oder im Amerikanischen ganz anders war und eine ganz andere kulturelle Herkunft hatte und auch ausgestrahlt hat. Und das finde ich auch immer problematisch. Man darf nicht an dem Werk was verändern, nur weil man meint, man muss es jetzt tun, sondern da hat sich ja jemand was dabei gedacht. Caro, kommen wir einmal zu deinem Werdegang, weil das ist nämlich total spannend. Wenn ich jetzt, also du bist knackig und jung, aber schon lange in diesem Geschäft drin.
Kannst du mir kurz erklären, was knackig ist?
Ja, du bist doch immer noch eine extrem, du bist eine sehr attraktive Frau und das meine ich mit knackig.
Danke.
Siehst du?
Okay.
Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, du hast ja in jungen Jahren, hast du ja so ein bisschen auch im Kinderzirkus gearbeitet, du hast Akrobatik gemacht und hast dann an der Ernst Busch Schauspiel studiert, aber zwischen Zirkus und Ernst Busch hast du ja schon angefangen zu schauspielern und vor der Kamera gestanden.
Genau, also der Kinderzirkus war so eine Freizeitbeschäftigung, ne, der Cavovazzi, den gibt's auch noch in Berlin. Das war halt sozusagen so ein Nachmittagsprogramm, was man dann so gemacht hat, 2-3 Mal die Woche. Und natürlich Wochenende und dann am Ende des Jahres gab's immer so ein Stück, was man gemeinsam einstudiert hat, der ganze Zirkus, und dann hat man das so vorgeführt. also aufgeführt.
Und aber wolltest dann, du das selber damit machen oder war das etwas, was deine Eltern auch gesagt haben, mach das mal? Oder war das ein Zeitvertreib, weil so viele Kinder waren, dass du gesagt hast, ich muss da mal raus und mal was anderes tun?
Nee, meine Eltern haben auch nie irgendwie gesagt, das musst du jetzt mal machen. Die sind, ich war in der Schule, ich war vorher in so einer Kindertanztheatergruppe und meine wirklich super enge Freundin ist dann aufs Land gezogen und dann hat sich diese Theatergruppe eh auch aufgelöst im Freizeit- und Erholungszentrum in Berlin, im Veed in der Wohlheide. Das war sehr traurig und deswegen habe ich eigentlich so ein bisschen nach so einer neuen, also ich bin durch meine damalige, eben durch diese Freundin eben in diese Freizeit- und Erholungszentrum-Theatergruppe gekommen und fand es total toll da. Da habe ich übrigens auch das erste Mal so ein Kindercaster und hat sich quasi die Kinder angucken. So kam ich auch zu meiner ersten Rolle tatsächlich durch diese Kindertanztheatergruppe da. Und dann habe ich aber einfach nach einem neuen Hobby gesucht, weil das halt nicht mehr gab. Und dann hat so eine Schülerin aus meiner Schule damals, die ein Jahr unter mir war oder zwei Jahre, die hat plötzlich so eine Brücke aus dem Stand gemacht. Und dann dachte ich, das will ich auch. Und dann habe ich gesagt, woher kannst du das? Und dann hat sie gesagt, sie ist im Kinderzirkus Kabuwazi. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann bin ich ja mit dem Bus hingefahren und habe mir das angeguckt. Und dann gab es auch so eine Vorstellung am Wochenende.
Wie alt warst du da?
11, glaube ich. Ja. Und dann kam da die Akrobat, also dann war ich so in einer Tanzgruppe. Und dann kamen so die Akrobaten und die haben dann so eine geile Nummer aufgeführt und da dachte ich, da will ich rein, das will ich auch machen. Und dann habe ich da meine jetzige beste Freundin kennengelernt. Genau.
Ach cool, also das heißt nicht nur, dass es beruflich sozusagen den Weg geebnet hat, sondern auch privat ist da was Tolles bei rausgekommen. Aber war das, also das klingt ja so, als wenn für dich, sag ich mal, so etwas Extrovertiertes, also dich zu präsentieren, ob das vor der Kamera oder auf der Bühne war, immer etwas gewesen ist, was dir auch leicht fiel oder was du auch gerne machen wolltest?
Ja, also dieses Präsentieren, ich weiß gar nicht, ob das so der Hauptfokus da war, sondern es ging eher um das Training und um die Bewegung und um dieses Tänzerische und dieses, ich war einfach schon immer wahnsinnig körperlich aktiv, ich wollte mich einfach bewegen und tanzen, ne? Das ging eher um dieses wirklich Artistische, was mich wahnsinnig gereizt hat und auch ein bisschen das Fantastische, weil du natürlich in der Zirkuswelt dann so ein bisschen auch schon so eine Zauberwelt entstehen lässt und das war einfach schon immer auch so ein bisschen meins. Also und es ging ehrlich gesagt nicht ums Vorführen, es ging eher um das Erleben davon und das kann ich halt nirgendwo anders erleben, außer in so einer, ich hätte nicht zwingend auf die Bühne gemusst damit, tatsächlich. Das war nicht mein Hauptgewinn. Das hat auch Spaß gemacht, weil man es halt irgendwie zusammen gemacht hat. Aber das war eher so, ja, da war man halt auch wahnsinnig auf. Ich hatte unglaublich Lampenfieber immer so. Aber das hat auch, wie gesagt, Spaß gemacht, aber das war nicht mein größter Aspekt. Aber eben meine Freundin da kennenzulernen und mit der irgendwie diesen ganzen Alltag zu teilen und so eine Leidenschaft zu teilen, das ist tatsächlich der Hauptgewinn.
Aber ich finde es trotzdem ganz spannend, dass du das gerade sagst, weil dieses physische Ausleben hat ja nicht unbedingt immer was mit Schauspielerei zu tun. Das ist zwar auch eine Facette der Schauspielerei, aber da geht es ja auch um Reduktion, ne? Also vielleicht eher durch Mimik, durch gewisse kleine Gesten etwas darzustellen oder zu zeigen. Wie bist du denn dann dazu gekommen? Also wie kam es dann dazu, dass du irgendwann gesagt hast, Akrobatik ist nicht mehr mein Ding oder auch mein Ding, aber ich möchte jetzt an die Ernst Busch?
Ja, also Akrobatik wäre immer noch mein Ding, aber ich habe einfach nicht mehr so wahnsinnig viel.
Ich habe so eine geile Idee gerade, Caro. Wir machen eine Spielshow mit Akrobatik.
Ja, oh bitte.
Und wir machen ein Opening, wo du Flickflack und Brücken machen kannst und ich.
Ja, Flickflack habe ich nie hingekriegt tatsächlich.
Und
Brücke,
so
mittlerweile bin ich ein bisschen zu alt. Mein Rücken hat nicht mehr so richtig Bock auf Brücke, muss ich zugeben. Aber ich mache auch immer noch Rückwärtsbogen und Vorwärtsbogen. Meine Trainerin
das
ist ganz ehrgeizig gerade.
Und ich mache dann immer so eine Rolle vorwärts unter dem Brückenbogen, den du machst.
Das wird unser Opener.
Wie das wäre cool.
Bist du dir sicher, dass du eine Spieleshow oder eine Clownshow machen?
Na gut. Nein, das
aber
ist eine Akrobatik.
Es macht einfach totalen Spaß, sowas. Und dann müssen wir natürlich aber, also dann will ich auch die echten, die richtigen Artisten auch mal kennenlernen dann da.
Ja, wir laden alle ein. Und dann bewerben wir uns beim Cirque du Soleil.
Ja, ist ja mein absolutes, ne? Ist ja mein, also mein Traum, der Cirque du Soleil.
Ich finde die auch super.
Ich war 16 und habe das erste Mal mit 16 Allegria gesehen. Und bei dieser Nummer, wo sie, ich weiß nicht mehr, wie diese Tücher heißen, diese roten Tücher von ganz oben, hat sie sich so runtergerollt im Männerspark und ich musste heulen. Die Kombination von, deswegen finde ich ja The Greatest Showman den Film auch so geil, weil die genau das hin, ja mit Hugh Jackman, weil die das genau so hinkriegt haben. Ich meine, der kommt in einer musikalischen Musical-Nummer, die die da hinlegen, ja, singen die und spielen sich durch das ganze Set und durch dieses ganze, wie die das komponiert haben. Und dann landet er da oben und genau in dem Moment schwingt sie auf dem Trapez auf ihn zu. Und in dem Moment, wo sie den Peak erreicht mit dem Trapez, verknallen die sich ineinander. Ich meine, also entschuldige bitte.
Meinst du Zendaya und Zac Efron, ne?
Ja.
Ach. Ja, aber das könnte doch mal ein nächstes Projekt sein. Neben der Spieleshow machst du einfach so ein Musical.
Oh Gott, ey, ich sehe das schon. Also das gibt auf jeden Fall sehr viel Material für lustigste. Wie heißen die Dinger, die man sich dann so schickt? GIFs, Gimmicks.
Achso, lustigste. Ja, genau, lustigste kleine. Ja, aber das ist doch toll. Also wenn wir darüber lachen können, können alle anderen drüber lachen.
Das ist doch schön. Auf jeden Fall, also ich bin dann so eine Schauspielerei. Also das hat sich eher so ein bisschen parallel ergeben. Wie gesagt, ich habe ja die erste Rolle dann mit 11 gespielt, weil ich eben noch in der Kindertanztheatergruppe kam jemand von einem Kindercasting und hat sozusagen so mit der Trainerin gesprochen, hat mal so geguckt und dann halt die Eltern gefragt, wen sie einladen dürfen. Und dann war ich da auch schon auf dem Casting und habe sozusagen meine erste kleine Kinderrolle gespielt in der Reihe Achterbahn. Ferien jenseits des Mondes hieß dieser Film. Und dann,
ich habe auch bei der Achterbahn mal mitgespielt.
Was denn?
Da war ich komischerweise ein Quizmoderator. In so einer Kinderquizshow. Ja, okay, aber egal.
Wie alt warst du da?
Ach, das ist Mitte der 60er Jahre, da war ich 10. Nein.
Du warst Mitte der 60er Jahre 10?
Nein, nein, da war ich, keine Ahnung, 19 oder sowas.
Geil.
Ja, das Wahnsinn.
Ist es nicht herrlich, wie sich einfach der Weg schon legt? Wie man eigentlich nur verlernt, seine eigentlichen Talente zu fördern und zu erkennen und zu benutzen, ne? Und dann gräbt man die wieder aus.
Ja, aber das Witzige.
Aber du hast ja die nie verlernt, tatsächlich.
Was habe ich nie verlernt?
Naja, dann, du bist es ja tatsächlich auch einfach geworden dann.
Ja, also wohl oder übel, sagen einige. Aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Nee, aber im Alter von 11 Jahren dann Achterbahn und dann hat dich dieser Virus infiziert sozusagen.
Ja, noch nicht mal so tatsächlich. Dann war auch ein bisschen eine Pause und dann haben meine Eltern auch gesagt, jetzt geh erstmal wieder zur Schule, ne? Das ist jetzt ein bisschen viel so jetzt hier alles. Weil dann kam nochmal so ein anderes Angebot, aber das war dann irgendwie auf irgendeiner Insel hätten wir das gedreht.
Love Island, oder was?
Nee, so. Oder ich weiß nicht, auf jeden Fall wäre es nicht in Deutschland gewesen und so. Und die haben dann gesagt, das wird uns jetzt ein bisschen viel, mach mal lieber erstmal Schule und ich war damit total einverstanden. Und dann wurde ich einfach ja nochmal angesprochen auf dem Schulhof mit 15. Da war ich auch noch im Kinderzirkus. Und das hat sich eher so parallel entwickelt tatsächlich. Aber und dann...
Aber haben deine Eltern das immer gefördert?
Also sie haben die haben mich auf jeden Fall unterstützt und mir auf jeden Fall nicht im Weg gestanden. Also sie haben jetzt nicht gesagt, mach das mal nicht, aber sie haben auch nicht gesagt, sie haben einfach gesagt, wenn das gut für dich ist, dann machst du das. Es gab tatsächlich irgendwann mal die Überlegung, wie es jetzt mit der Schule weitergeht. Und die haben mir beide angeraten, das Abitur zu machen. Das habe ich dann auch gemacht. So.
Und dann Schauspielschule. Und die Ernst Busch.
Und dann Schauspielschule, aber das war dann eben auch von, also ich war damals eng befreundet mit dem Rainer Kaufmann, der mich so ein bisschen sozusagen in dieser Filmwelt, bin ich so ein bisschen unter seinen Schutzmantel gekommen, der war so mein Adoptivpapa in der Filmwelt tatsächlich und der hat dann gesagt, also ein Baum hat Wurzeln, aber er braucht Äste und das finde ich einen ganz schönen... Also weil wenn man ein Talent hat, klar, oder was kann so, aber also man kann ja mit im Schauspiel wirklich, also früher habe ich das intuitiv gemacht, das ist auch ein großer Teil davon, aber auf der Schauspielschule lernt man ja tatsächlich dann nochmal, sich das anders zu erarbeiten oder eine Rolle anders anzugucken oder eben aus den verschiedensten Perspektiven, dass man einfach mit einem Charakter oder mit einer Rolle in 100.000 mögliche Richtungen gehen kann, ne? Und das ist dann einfach, so verstehe ich dann diese Zweige, dass man einfach tatsächlich das auch übt. So.
Und jeder hat seine eigenen Zweige, jeder Baum. Oder gibt, also das ist der Ratschlag, dass du sozusagen als der Baum, der du bist, deine eigenen Zweige entstehen lässt?
Ja, dass das Talent einfach weiter ausgebildet werden sollte. Das war der Punkt. Ne? Du hast zwar die Wurzeln, aber die Zweige, die musst du schon auch noch ausbilden sozusagen. Ne? Also es wäre gut, daran weiterzuarbeiten, so, und das eben zu professionalisieren. Und das fand ich einen total schönen Ratschlag tatsächlich. Und es hat mir auch unglaublich geholfen, weil ich war sehr, sehr jung, als ich in die Schauspielerei dann eben mit 15 durch erst durch Crazy und dann Mädchen 1 mit 16 und so. Und ich bin super früh in dieses Business gekommen und habe auch eben einfach schon Rollen gespielt. Und das nimmt man sich ja dann einfach wahnsinnig zu Herzen. Diese ganzen, das sind unglaublich emotionale, also erstmal Zusammenkünfte natürlich von so einem Team, also einfach so zu arbeiten, aber dann auch die Rollen ganz einfach in sich aufzunehmen und zu verkörpern und sowas alles. Und da sozusagen eine Professionalisierung mitzubekommen, dafür war die Schauspielschule schon sehr, sehr gut.
Und hat dir die Schauspielschule auch beigebracht, dass man diese Rollen hinter sich lässt? Weil du ja gerade gesagt hast, dass du jung warst. Wenn man dann in so eine Rolle schlüpft, ist es, glaube ich, bestimmt auch schwierig, sich davon zu distanzieren. Oder konntest du das schon immer gut?
Ja, nee, eben nicht. Aber es hat es hat mir geholfen, das als Handwerk zu begreifen, so. Und zu trennen von meiner Person, wobei das dann auch die nachfolgende Erfahrung noch mehr gemacht hat. Also ich glaube, der Film, der wirklich der Schlüsselpunkt dafür war, war dann Im Winter ein Jahr, weil die Figur hat mich wirklich umgehauen emotional, tatsächlich, also rein persönlich.
Die Rolle hast du auch unfassbar gespielt.
Also aber das war tatsächlich eine seelische, einfach sehr, sehr, sehr aufreibend für mich damals. Und sich davon sozusagen, sich abends dann die Hand zu geben, zu sagen, danke, ich bin jetzt mal kurz wieder Caroline. Das war tatsächlich, also mein Übungsfeld dafür. Und ne? Das war wirklich, und das ist ja auch schön, wenn man einer Figur so tief begegnen kann oder wenn man sich der so hingeben kann oder seine Seele so aufreißen kann. Aber das ist natürlich auf die Dauer auch ein bisschen ungesund.
Das glaube ich. Und ist das deswegen auch sozusagen in dir über die Jahre jetzt gewachsen, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr nur als Schauspielerin agieren, sondern auch also hinter der Kamera und sein und Regie führen und deine eigenen Geschichten kreieren?
Nee, ist noch ungesünder.
Das ist noch ungesünder? Nee. Also weil man da viel weniger das Projekt verlassen kann?
Ja, also da ist man ja tatsächlich nochmal ganz, ganz anders involviert und gebunden. Und aber natürlich, also es sind tatsächlich ein bisschen konträre Aufgaben dann am Set, weil als Regisseurin habe ich den Überblick und als Schauspielerin muss ich eigentlich ganz tief rein. So, das sozusagen, dass das hinhaut, ist tatsächlich auch eine der schwierigsten Aufgaben für mich am Set, dann sozusagen den Wechsel zu schaffen zwischen der Führung von der Situation oder und dann wieder einzutauchen in die Situation. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach für mich, aber ich weiß gar nicht. Also es hat sich
aber wie machst du denn die Zäsur? Also wenn du
schlechter, mal besser.
Ja genau, aber brauchst du dann 5 Minuten Zeit zwischendurch?
Ja, also ich merke manchmal, boah, ich komme gar nicht rein, der ganze Kopf ist voll mit anderen Ansprüchen, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit die ganze Zeit woanders. Ich muss jetzt mal ganz kurz mich konzentrieren auf die Figur und den Vorgang und dann so. Also ich muss dann so ein bisschen tatsächlich mal kurz abschalten oder manchmal funktioniert es auch einfach gar nicht, dann muss ich so, also ja, und ich muss dann eben, also es ist natürlich auch eine Frage der Kollegen, ne, weil wenn du dann zusammen spielst mit Leuten, die du gleichzeitig aber auch mit den, also quasi in der Regie führst, ich hatte das mit Friedrich in meinem Regiedebüt SMS für dich, dass ich in seinen Augen angesehen habe, dass ich ihn gerade als Regisseurin angucke und nicht als Spielpartnerin. Und da musste ich mich tatsächlich wirklich auch ermahnen, dass ich jetzt in der Figur ihn anspiele und nicht als Regisseurin ihn schon beobachte.
Und warum hast du denn dann auch bei deinem Regiedebüt schon beide Rollen bekleiden wollen? Du hättest ja auch sagen können, ich mache nur die Regie. Wie bitte?
Ja, es hat sich ein bisschen so ergeben. Ich bin dann, glaube ich, einfach auch so ein bisschen Schauspielerin und habe einfach totale Lust, sowas zu spielen. Und also ich kann mir das total gut vorstellen, dass ich auch mal Regie führe, ohne als Schauspielerin beteiligt zu sein. Aber bisher war das einfach, also wollte ich die Rollen einfach gerne spielen, tatsächlich.
Und du passt ja auch perfekt. Also du spielst sie ja auch super. Aber ich finde es so spannend, was du gerade gesagt hast mit, sag ich mal, der Rolle und der Privatperson, weil deine Diplomarbeit ging ja, glaube ich, auch, also hast du ja über dieses Thema geschrieben, ne? Also Filmfigur und Privatperson, ja. Diesen Konflikt zwischen den beiden. Also hat dich das schon immer ja geprägt und beschäftigt, weil du in jungen Jahren angefangen hast.
Das kann sein. Also ich hatte meine Diplomarbeit lustigerweise letztens in der Hand, weil ich nämlich, das ist das Geile an freier Zeit, tatsächlich mein Bock hatte, mein Regal zu entstauben. Es ist so schön.
Und da stand die drin, die Diplomarbeit.
Da war die drin und der Titel war, warte, ich habe ihn jetzt schon wieder vergessen, es ging tatsächlich um die Schauspielerei als Professionalisierung von einem Alltagsphänomen oder irgendwie sowas. Also quasi, es basiert so ein bisschen auf der Theorie, dass wir immer alle schauspielen. weil wir alle Rollen verkörpern und dass die Schauspielerei eigentlich nur eine Professionalisierung davon ist, dass wir das quasi bewusster an- und ausschalten. Ich finde nicht, dass es Schauspielerei im Ganzen abdeckt, aber tatsächlich würde ich behaupten, dass jeder von uns schauspielt in bestimmten, also einfach, dass man sich an einen gesellschaftlichen Code hält und sich verhält in bestimmten Situationen. Du bist anders auf der Arbeit als zu Hause, du bist anders auf einer Beerdigung als in einer Comedy-Show. Ne? Dass man sozusagen weiß, welche Klaviatur bespiele ich jetzt gerade, auf welche Art und Weise, da kann, hat man ja Einfluss drauf. Und wenn man das immer weiter professionalisiert und immer weiter benutzt und macht, also das ist sozusagen ein bisschen die Theorie.
Aber ich finde, es ist keine Theorie, weil ich kann das total nachvollziehen. Ich finde es total spannend, weil ich glaube, es ist nicht nur an unterschiedlichen Orten spielt es eine andere Rolle, sondern ich glaube auch dein Umfeld presst dich immer in eine bestimmte Rolle. Und ich weiß noch, dass ich mit 15 Jahren, also relativ jung, nach Amerika nochmal gegangen bin, in die Highschool. Und ich weiß noch, wie befreiend es war, nur mal Steven zu sein und nicht der Steven aus der Schule. Weißt du, was ich meine? Ich war zum ersten Mal da, wo ich bin, und ich war sozusagen ein unbeschriebenes Blatt und konnte die Geschichte so schreiben, wie ich sie auch schreiben wollte. Das klingt immer so absurd, aber es war so befreiend und so toll, weil mich die Leute da in der Highschool und so kennengelernt haben, wie ich mich selber gesehen habe. Nicht, weil ich was gespielt habe, sondern weil ich vorher in einer Situation war, wo du ja einfach gewisse Erwartungshaltung auch von außen bekommst. Mhm. Aber spannend, vielleicht hätte ich das mal professionalisieren sollen, dann wäre ich Schauspieler geworden oder auch nicht. Aber sag mal, wenn du jetzt Schauspielerin, Regisseurin ist denn für dich, weil du hast vorhin auch Reese Witherspoon ja Serien genannt, die sie ja selber produziert, ist das für dich auch eine Rolle? Als Produzentin da auch noch weiterzugehen, genau?
Das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich bin dann schon sehr froh, Menschen um mich herum zu haben, die das einfach richtig gut können. Und also mich in irgendeiner Form zu beteiligen oder gemeinsam was aufzubauen, das finde ich super. Bisher reichen mir die ganzen Rollen, die ich momentan ausfülle. Und brauche ich ja, also bin ich auch froh um die Zeit, von, dass ich mich jetzt mal so ein bisschen erhole von den ganzen Rollen, die ich da ausgefüllt habe. Von daher habe ich jetzt nicht vor, noch die nächste Rolle zu bespielen. Dafür habe ich auch viel zu gute Leute an meiner Seite, die das, also ich brauche da quasi nicht mich drin. Also nicht, dass ich jetzt bei der Regie zwingend mich gebraucht hätte, aber in dem Feld ist einfach alles sehr gut besetzt.
Bist du denn jemand, der sich jetzt auch die Zeit nimmt, sich wieder sozusagen seine Akkus aufzuladen, sich fein zu justieren und zu gucken, was als nächstes kommt? Oder sagst du, ich habe jetzt ein paar Monate frei und in zwei Wochen hast du Hummeln im Hintern und drehst durch?
Also ich kann gar nicht fassen. Also es war tatsächlich, ich habe einfach mindestens die letzten 3, wenn nicht 4, 5 Jahre eigentlich durchgearbeitet, muss man so sagen. Und die letzten 3 würde ich auf jeden Fall, also ich habe Sweethearts gemacht, dann direkt im Anschluss Das perfekte Geheimnis gedreht und direkt im Anschluss Wunderschön gemacht. Und das war tatsächlich jetzt eine Reise, die war total toll, aber natürlich auch sehr erschöpfend. Und es war sehr deutlich für mich, dass ich jetzt zwingend sowohl eine kreative als auch einfach eine Pause brauche für mich. So, weil man ja irgendwann dann auch leer läuft, ne? Im Sinne von, ich weiß gar nicht mehr, man hat ja auch keine Ideen mehr, ne, wenn man keine Kraft mehr hat oder so, oder wenn man keine Ruhe hat auch, ne, und Zeit, zum, so dass man das Unterbewusstsein so ein bisschen wabern kann und so ein bisschen so dahin leben kann. Und ich habe gedacht, okay, es ist wirklich Zeit für eine Ruhephase. Und tatsächlich hat es mir am Anfang eher, habe ich gemerkt, ich brauchte so, wenn du die ganze Zeit so über, also so spulst, ne, so die ganze Zeit aktiv bist und kreativ bist und sozusagen, dass der Motor ausläuft. Das dauert tatsächlich so 3, 4, 5 Wochen, 2 Monate vielleicht sogar. Oder naja, ja, so. Und jetzt, wenn man dann plötzlich in der Entspannung ankommt, das ist ja gar nicht so ein Weg, das geht ja nicht von heute auf morgen, das ist irre. Also ich finde wirklich, ich genieße diese Zeit, kein Kalender zu haben, der mir schon sagt, heute ist das und das und das und das und dann noch das und das und das und das, und man hat da drin gar keine Zeit mehr, mit sich selbst wirklich in Kontakt zu kommen, ne? Oder mal so der eigenen Lust nachzugehen oder dem eigenen Spaß oder dem eigenen Bedürfnis tatsächlich. Und jetzt ist es wirklich wie so, ich habe gar nichts vor und ich gucke dann immer, manchmal muss ich so eine E-Mail schreiben, du ist jetzt nicht mal alles gar nichts, aber muss ich so eine E-Mail schreiben, merke ich so, ja.
Hast keinen Bock drauf.
So. Es ist wirklich, ja, und dann macht man das halt am nächsten Tag, ist jetzt auch nicht so dramatisch. So, und dieses Ganze, mal wirklich die Zeit für eine Entspannung zu haben, ich genieße das so dermaßen, Ich bin gespannt, ob ich denn dann in einem halben Jahr oder wann auch immer das sein wird, dass das endet, ich überhaupt dann nochmal Lust habe. Also ich glaube nicht, dass ich nochmal so in die Arbeit kommen werde oder in diesen Leistungsrat wie vorher.
Aber das ist, finde ich, etwas ganz Wichtiges, innehalten. Meine Großmutter, um sie nochmal zu zitieren, die Schummlerin, meine Urgroßmutter hat immer gesagt, du musst nicht immer nach vorne schauen, sondern musst auch mal reflektieren. Das sagt meine Mutter auch immer, ne? Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo du immer nur denkst, höher, schneller, weiter, das nächste Projekt. Und da muss ich mich einfach selber auch einfangen, weil ich manchmal mich selber so unter Druck setze. Aber wenn du zurückschaust und einfach mal guckst, was du gemacht hast, ne, oder was man gemacht hat, dann gibt einem das auch eine gewisse Ruhe.
Ich finde, man verliert die Lebendigkeit da drin. Ich merke einfach, ich bin dann, wenn ich zu viel mache, ich kann die Sachen nicht mehr ausfüllen, weil ich da drin, also damit ich da drin stattfinde, brauche ich mehr Zeit. Weil ich habe einfach ein Tempo, ein anderes Tempo, oder man braucht immer wieder einen Kontakt mit sich, ne? So. Und dazu braucht man Räume und Ruhe. Wenn die nicht da sind, dann kann ich das gar nicht mit mir ausfüllen und tatsächlich nicht mit derselben Kreativität, Lebenslust, und ich kann gar nicht angezündet sein da drin. Ich bin dann nur noch eine Erfüllungsmaschine, so. Oder es kostet mich unglaublich viel Kraft, das mit mir zu füllen, ne? So, weil das, so, und das kann man machen, ne? Es laufen ja ganz viele Leute einfach über ihre Kraftreserven rüber. Das geht dann bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, es ist total gut, diese konstruktiven Pausen zu lernen. Also, ne, zu sagen, die Leistung ist tatsächlich erstens nicht alles und zweitens wird sie halt dünn qualitativ irgendwann, wenn man sich nicht erlaubt, aufzutanken und zu sich wiederzukommen, dieses zu sich kommen, ne, in eine Ruhe reinkommen, aus der man dann wieder kraftvoll agieren kann, überhaupt erst. Diese Kraft, die kommt nicht von irgendwoher. Unser Körper schläft nicht umsonst. Innerhalb der 24 Stunden, so, ne? Also es gibt ja einfach auch Rhythmen und Biorhythmen und alles Mögliche. Und überhaupt dafür Zeit zu haben, darauf mehr zu reagieren, das fehlt uns, glaube ich, so ein bisschen. Wir sind immer so ein bisschen am Überdrehen gesellschaftlich. Und ich habe das Gefühl, es ist gut, mal so ein bisschen in eine Langsamkeit zu kommen, weil ich immer nicht so richtig, es wird dann so seelenlos, ne? Wenn man zu schnell wird, dann kommt die Seele einfach nicht hinterher. Das sagt man ja auch beim Reisen. Und ich glaube, dass es beim Agieren und die ganze Zeit im Aktionismus genau dasselbe ist. Und wenn ich wirklich angebunden sein will an mich selber, damit ich aus mir heraus kreativ sein kann oder gemeinsam mit anderen Menschen, dafür braucht man einfach eine andere Anbindung und dafür braucht man ein bisschen mehr Zeit und Ruhe.
Sehe ich ganz genauso. Das bringt mich direkt zu einem kleinen Filmzitat aus deinem neuesten Film. Wunderschön, da gibt es eine Szene, in der Emilia Schüle am Ende eine, keine Ahnung, Instagram, Facebook, Twitter-Nachricht sendet. Das ist ganz zum Schluss und sagt, heute ist mein 25. Geburtstag, ich bin ein Vierteljahrhundert alt. Und ich finde, wenn man darüber manchmal nachdenkt, und ich komme jetzt ja in Sphären, wo das Vierteljahrhundert weit hinter mir liegt und ich eher auf ein halbes Jahrhundert zusteuere, und ich dann in der Sekunde immer denke, Halleluja, ne? Bill Murray hat jetzt zu seinem 70. Geburtstag etwas Spannendes gesagt. Ich meine, das hört man ständig, ne? Das Leben ist so fucking kurz, habt Spaß. Und das ist geht ja im kompletten Einklang mit dem, was du gerade gesagt hast, dass wir aufpassen müssen, uns nicht ständig selber unter Druck zu setzen, nach vorne zu laufen und zu machen und zu tun, sondern uns wirklich die Zeit auch nehmen. Ich glaube, das ist gewisse...
Des Genusses.
Genau.
Das ist eine Frage von Genuss. Und Genuss funktioniert nicht in der Hast.
Das stimmt.
Genuss funktioniert nur, wenn man die Sinne aufmachen kann, also aus einer Kraft.
Das stimmt.
Und ich finde, diese komische Spaß immer, also ich finde total gut, Spaß zu haben. Die Frage ist dann aber auch, okay, was ist Spaß? Weil es gibt ja auch so eine Spaßkultur, die auch so überdreht, wo ich immer frage, ist das jetzt wirklich Genuss? Bist du wirklich bei dir? Ne, also, dass man, weil ich finde, so richtig genussvoll wird es im Vertrauen, wenn man eine vertrauensvolle Basis hat und wenn, weil sonst, also die Gefahr ist dann immer, dass man so überkippt in so ein, in diese, ich will Spaß haben in meinem Leben, ich muss mich darum kümmern, dass es mir gut geht, diesen komischen Ego-Individualismus, ne, so. Und das finde ich dann, also
auch falsch.
Ich habe so das Gefühl, es geht eigentlich um so eine Art von verbundenem Genuss oder Gemeinschaft, also dass man so ein bisschen aus so einer Ruhe heraus tatsächlich plötzlich auch wieder die Kraft hat zu gucken, in welchem Beziehungsgeflecht stehe ich und geht's uns allen gut, weil dann geht's mir auch gut, weißt du, so. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade gut ausdrücken konnte.
Nee, total, weil ich sehe das auch so. Ich glaube, dass Genuss ist vielleicht auch das schönere Wort als Spaß, weil du hast recht, es ist dann dieses, ey, sei mal crazy, Genuss, dreh mal durch. Und das hat ja gar nichts damit zu tun, sondern manchmal ist Spaß ja eigentlich auch, oder Genuss, abzuhängen, Ne? Oder du sitzt halt da und trinkst halt noch eine Flasche Vino mit deinen Freunden und am nächsten Morgen weißt du, du musst um 7 Uhr aufstehen und machst es dann trotzdem
Steven bis 3. Findet einfach Genuss ist Wein. Nein, aber
Nein.
Ich glaube tatsächlich, dass dieser, wenn die innere, also richtigen Spaß haben oder genießen, heißt ja, ich bin selber da drin, ich kann es richtig gut empfinden und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob Menschen wirklich an ihrem Gefühl dran sind, ne? Oder auch ich selber. Also ich war einfach tatsächlich, und das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt einfach eine Arbeitspause, weil ich komme gar nicht mehr an mein eigenes Gefühl ran. Mhm. Ne? So, ich weiß, ich brauche jetzt mal kurz Zeit, um wieder mit mir zu connecten, damit ich wieder in einen Dialog mit mir komme. So.
Aber kommen wir
hört
mal
sich ein bisschen esoterisch an, aber ist glaube
ich. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das sind ja die wichtigen Fragen. Und wir alle wollen ja mit 70 oder 80 vielleicht im Schaukelstuhl sitzen, wie in Peter Fox Lied Haus am See und sich anschauen, was da draußen alles im Garten passiert und zurückblicken und sagen, ich habe ein bisschen Kacke gebaut, aber ich habe auch vieles richtig gemacht. Und ich glaube, das ist ja, man kann ja nur feststellen, was man selber will, wenn man sich die Zeit gibt, festzustellen, was man will.
Ja, ne, oder festzustellen, auch wer man überhaupt ist. Ne?
Ja, aber kommen wir mal von der Frage, was ist Spaß, zur Frage, was ist schön? Das ist ja eine Frage, die dich umtreibt in wunderschön. Die Protagonistinnen umtreibt.
Ja.
Als erstes, bevor wir da jetzt tiefer reingehen, würde ich gerne mal wissen, weil du hast ja auch das Buch mitgeschrieben, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Ich meine, es liegt auf der Hand, aber trotzdem, du hast es ja in eine Familie eingegliedert in unterschiedliche Episoden.
Genau, also fast. Es gibt noch die eine Figur, die noch ein bisschen, die quasi die Schülerin ist, ne, von der Lehrerin, die beste Freundin ist, von der, die in die Familie eingegliedert ist, also so ein bisschen verwoben.
Ja, okay, aber die ja im Prinzip trotzdem da eine Verwandlung hat durch Nora Tschirn als Lehrerin, genau.
Genau, die sind alle miteinander irgendwie verbunden und das finde ich tatsächlich total schön, weil ich glaube auch, dass wir irgendwie dann doch miteinander verbunden sind, mindestens in der Stimmung, in der wir leben und in den Werten, die wir teilen. Genau, aber wie bin ich zu der Geschichte gekommen? Also das ist tatsächlich schon relativ, hat eine längere Geschichte. Also weil ich für SMS für dich, mein Regiedebüt, habe ich ja quasi Nora Tschirner richtig kennengelernt und wir haben uns befreundet und tatsächlich hat Nora, muss man einfach so sagen, einen sehr starken Effekt auf mich und auch einen Einfluss. Und ich muss sagen, dass sie mich nachhaltig prägt, nach wie vor. Und
inwiefern?
Also wir haben für die Pressearbeit vom SMS für dich ein Shooting gehabt. Und Nora war da schon auf diesem Trichter, da war ich noch gar nicht, zu sagen, ich möchte gar nicht in diese Posen rein, diese altbekannten Posen in Shootings, man steht da cool, schön, keine Ahnung, gelangweilt, was auch immer diese typischen Posen sind, die man kennt, auf Fotos, ne, so. Das möchte sie nicht, sie möchte, dass es lebendig ist, dass was mit Freundschaft zu tun hat, sie kann nicht in dieses, wir sind so schön, wir sind so cool, dieses Komische, was dann alles gefotoshoppt wird am Ende, so. Und ich dachte erst so, weird, okay, komisch, na gut, was hat sie da jetzt für, okay. Und dann hat sie mir einen Trailer gezeigt, ein Fundraising war das, also so ein Aufruf quasi von Taryn Brumfitt, die damals, also ich weiß nicht, ob diese was sagt, das ist eine Australierin, die hat 3 Kinder bekommen und nach 3 Kindern hat sie sich im Spiegel angeguckt und gehasst. Sie hat sich einfach wirklich gehasst, ne? So, sie konnte nichts anderes mehr sehen, außer einen kaputten Körper. Und oder einen nicht schönen Körper oder einen nicht im Ideal stehenden Körper, also einfach der falsche Körper. Und hat dann angefangen, so Wettbewerbe zu machen, Schönheitswettbewerbe. Und irgendwann stand sie auf der Bühne im vermeintlichen, richtigeren Körper und hat gemerkt, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Es hat mit mir und meinem Leben nichts zu tun. Und dann hat sie ein Vorher- und Nachher-Foto gemacht. Vorher war diesmal eben der vermeintlich richtige Körper und das Nachher war sie in ihrer Haut mit einem absolut, also beides nackt, so oder halbnackt, ne, so. Und das Nachher war einfach, dass sie ist, so. Also, und quasi einen vermeintlich nicht richtigeren Körper hat. Mhm. Und dieses Foto ging viral, wurde auch so von Ashton Kutcher aufgenommen und so und hatte dadurch einen wahnsinnigen Impact und daraus wollte sie eine Dokumentation machen und wollte die Frage stellen, findet ihr euch schön, ne? Findet ihr euch, ist so durch die Welt gereist?
Embrace heißt der Film, ne?
Der Film, der daraus entstanden ist, genau. Also erstmal war das nur der Trailer, den ich gesehen habe. Und der hat mich so berührt und umgehauen. Damals gab es den Film Embrace noch nicht. Der hat mich so umgehauen, dieser Trailer, dass ich gemerkt habe, ich kann, nachdem ich das gesehen habe und begriffen habe, was da, ne, ich kann gar nicht mehr meine altbekannten Wege da gehen, diese Fußstapfen zu gehen, wie ich immer mich auf Shootings hingestellt habe, wie ich immer mich präsentiert habe in die Öffentlichkeit oder auch für mich selber, ne, wie ich immer mit mir selber, meinem Körper und mit mir als Mensch da drin umgegangen bin. Ich kann diesen Weg nicht mehr gehen. Ich muss neue Wege suchen. Dann gab es den Film Embrace, der mich ebenfalls einfach so umgehauen hat. Und den hat auch Willi Geike gesehen. Und dann haben wir einfach uns darüber unterhalten, bei einem Abendessen, einem gemeinsamen. Und er hat gesagt, mach doch
also
mal.
Willi also Willi Geike ist der Chef
von Warner.
Genau, von Warner Deutschland.
Und er hat gesagt, er fragt sich einfach wirklich, also weil Frauen sind so wundervolle Wesen. Warum können die nicht sich bejahen? Ne? Was ist dieser Kampf? Und mach doch darüber mal einen Film. Das ist natürlich ein wunderschöner Arbeitsauftrag, weil das Feld ist extrem weit und betrifft viel noch, also man merkt dann relativ schnell, wenn man sich mit diesem Thema befasst, was man da erzählen möchte, dass es der Schönheitsdruck, der weibliche Schönheitsdruck natürlich auch alle Menschen betrifft, also oder alle Menschen damit beschäftigt sind und eine Form von Optimierungsdruck ist. Und wenn man dann anfängt, sich mit gesellschaftlichem Optimierungsdruck zu befassen, dann es ist einfach ein sehr, sehr weites Feld. So. Und das war sozusagen die Frage, die hinter dem Film stand. Da ging es sozusagen so ein bisschen los.
Ja, aber das, also wow, also ich finde es großartig, dass das sozusagen der Auslöser war. War das denn dann auch klar, dass du Nora besetzt in der Rolle, die sie spielt? Oder
also es war mein großer Wunsch.
Musstest du Überzeugungsarbeit leisten oder war das, weil ich finde, weil sie ist ja auf der einen Seite, also sie hat eine unfassbare physische Comedy, das ist ja beeindruckend, ist du ja auch, ihr seid ja euch sehr ähnlich, ne? Also ob das jetzt dieser pseudo vorgetäuschte Orgasmus am Auto ist, als Maximilian Brückner sie ihr da hinterher pfeift und er sagt, das war eigentlich dem Auto geschuldet, sozusagen nicht ihr. Oder wenn sie sich versteckt im Supermarkt und ihr da gerade redet. Aber man hat, finde ich, häufig auch das Gefühl, dass das gar nicht unbedingt nur eine Rolle ist, sondern dass sie das wirklich selber ist.
Nee, es ist tatsächlich einfach das, was sie kann. Sie kann es sehr gut spielen. Sie kann, finde ich, wie kaum eine andere, Gedanken präzisest auf den Punkt bringen. Sowohl in Worten als auch in ihrem Ausdruck. Also sie ist wirklich einfach begnadet, was das angeht, finde ich. Ich bin einfach immer nur in Awe. Und ich wollte sie unbedingt haben, natürlich, für diesen Film. Aber es ist ein Thema, was ihr extrem am Herzen liegt. Und wo sie ja auch schon lange ja mitarbeitet und deswegen war es
ja, aber das meine ich ja. Entschuldige, wenn ich dich da nochmal unterbreche. Aber das meine ich ja in ihrer Rolle als Lehrerin, die ja mit ihren Schülern dieses Thema aufbricht. Ne? Was ist Schönheit? Und vor allen Dingen, worauf achten wir?
Was ist Selbstwahrnehmung?
Genau,
ne?
Die Selbstwahrnehmung. Also das meine ich jetzt, dass das etwas ist, was sie ja nicht unbedingt spielt, sondern was sie bewegt, oder?
Total, aber das, also ich meine, das bewegt mich auch und trotzdem bin ich nicht Sonja, ne? Also das ist ein Feld, was ich mich, also ich hake da deswegen so ein, weil also ich als Schauspielerin kann tatsächlich nicht, also ich bin nicht das, was ich auf der Leinwand spiele, aber es ist ein Gedankenfeld, mit dem ich mich beschäftige manchmal. Ne? Manchmal habe ich auch Lust, einfach was völlig anderes zu spielen, aber natürlich gerade bei so einem Film und gerade bei so einem Thema ist dieses Feld, was man da bespielt in einer Rolle, etwas, was einen selbst persönlich beschäftigt. Ne? So, das kann natürlich, oder was einem irgendwie, oder was einem wichtig ist oder so. Aber trotzdem bin ich nicht diese Person.
Nein, das wäre also, auch das zu plump. Einfach, aber trotzdem, es ist ja toll, wenn es dir nahe geht. Und auch Nora in der Art und Weise, dass ihr da etwas draus ziehen könnt, um das auf die Leinwand als Schauspielerin zu bringen.
Genau, also es ist einfach tatsächlich etwas, was mir extrem am Herzen liegt. Oder ja, also was einfach ein Thema ist, was mich wahnsinnig umtreibt, weil ich das Gefühl habe, dass es sehr zerstörerisch ist. Ne? Also dieser Druck, sich zu optimieren, in welcher Form auch immer, männlich, weiblich, ob es den Körper betrifft, ob es die Leistung betrifft, ob es die Lebensführung betrifft. Wir sind so sehr damit beschäftigt, uns mit äußeren Bildern, an äußere Bilder anzupassen, an äußere Vorstellungen und uns zu optimieren. Ich habe das Gefühl, wir verpassen manchmal eben diesen Selbstkontakt, zu sagen, okay, was bin ich eigentlich, was ist meine Kraft, was ist das, was mich ausmacht und mich eben in dem attraktiv macht, wenn du fragst, was ist schön. Ne? Mhm. Also, weil ich finde es nicht so einfach zu beantworten, zu sagen, ich selbst sein, ich muss so aussehen, wie ich halt aussehe und schminken ist schon falsch, so, sondern ich finde es auch richtig, sich zu schmücken. Die Frage ist nur, was ist denn sich? Also erstmal muss ich wissen, wer bin ich und wie fühle ich mich und was ist gut für mich und was bringt mich nach vorn und was bringt mich zum Ausdruck und was macht mir gerade Spaß. Wenn das die Fragen sind hinterm Schmücken und Schminken und Einkleiden und was auch immer, dann finde ich das großartig. Ne? Die Frage ist, aber geht es darum, eine äußere Hülle herzustellen oder ein äußeres Bild zu bedienen oder mich in eine Form zu pressen, die ich glaube sein zu müssen? Oder geht es darum, mich tatsächlich, weil es mir Spaß macht und mir einen Genuss bringt, zu bespielen oder ja, also zu verschönern oder zu schmücken halt, ne? Genau. Das ist so, das ist einfach ein anderer Fokus sozusagen. Also
aber hast du das Gefühl, du konntest die Frage für dich beantworten? Auch durch den Film? Oder kannst du sie für dich beantworten?
Also ich finde, das ist schon die Antwort, dass es darum geht zu schauen, wer bin ich und was macht mich aus und was ist das, was mich quasi in mein Potenzial bringt, ne? So da, und dann in mein Potenzial und dann in eine gesunde Beziehung zu anderen, mit denen gemeinsam ich etwas nach vorne bringen kann. Ich glaube, dass das sehr viel Sinn macht, wenn Menschen anfangen, daraus zu gucken, nicht wie kann ich irgendwas erfüllen, sondern wie komme ich in meine eigene Kraft rein, weil wenn wir alle anfangen, uns mit der tatsächlich der eigenen Kraft und dem eigenen Potenzial zu beschäftigen und das gesund gemeinsam nach vorne zu bringen und statt Druck von außen erfüllen zu wollen, das ist ja, da stirbt man ja ab. Mhm. So. Und dieses ganze Potenzial, was da so gedeckelt ist, das kommt nicht nach vorne. Ich finde, dass man das gesellschaftlich spürt.
Total. Aber ich finde, das Spannende ist, da ist die Fiktion, also der Film und die Serie, viel, viel weiter als das non-fiktionale Fernsehen. Ich habe das Gefühl, das non-fiktionale Fernsehen ist in so alten Sphären unterwegs, in so alten Schemata. Ich finde es grauenhaft, diese ganzen Reality-Sendungen von Sommerhaus der Stars bis Love Island. Und da muss ich das ganz ehrlich sagen, ich bin erschüttert, was für ein Menschenbild nach außen hin gezeigt wird und wie erfolgreich das ist. Aber das ist, glaube ich, der Autounfall, den alle sehen wollen, um sich selber besser zu fühlen. Aber deswegen finde ich dieses Thema, das du da aufgegriffen hast, mit wunderschön. Also mich hat der Film, ich fand ihn super. Also mich hat er an ganz vielen Punkten berührt, auch aus Männersicht, wenn ich sagen muss, dass natürlich die Männer in Anführungszeichen dann vielleicht an einigen Stellen klischeehafter sind, aber so realitätsnah, ne? Also die Diskussion zwischen dir und Friedrich, ne, über diese Rollenverteilung in der Familie, mit was von der Selbstverständlichkeit über Jahrzehnte einfach davon ausgegangen wurde, wieso die Frau muss zu Hause bleiben und dass es ja immer noch so ist, ne? Also das ist ja diese Gender-Diskussion, die wir zu Recht endlich mal führen. Aber was ich spannend finden würde, ist, wenn du aus deiner Sicht in Wunderschön 2 die Männer auch nochmal in deren Rollen aufwachsen, sozusagen wachsen lässt und dann in Wunderschön 3 beide Parteien zusammenführst.
Ja, also ich habe das Gefühl, dass tatsächlich gerade schon in Wunderschön, also ich verstehe deinen Punkt total. Ich finde aber, der Friedrich in der Rolle von dem Milan, ne, der sagt am Ende, ich bin nirgendwo mehr richtig da. Ja. Also auch er ist quasi nur noch damit beschäftigt, Leistungsdruck zu erfüllen. Er ist überhaupt nicht in seiner Familie. Und am Ende umarmen die sich und liegen da auf dem Tisch und überlegen, okay, wie können wir gemeinsam Familie sein? Deswegen finde ich nicht, ich verstehe total, was du meinst, aber wir alle bespielen, alle unsere Rollen bespielen natürlich Klischees oder was ein Klischee ja auch ist.
Das ist gar nicht negativ gemeint, ne?
Ja, ich weiß schon, einfach eine Erwartung oder eine Rolle, eine Gesellschaftsrolle, ne? Und ich finde schon, dass dieses, also auch den Joachim Krohl zu zeigen, wie der war sein Leben lang identifiziert mit seiner Arbeitsrolle und jetzt hat er gerade keine Identifizierung mehr, weil er in die Familie und in seine Beziehung überhaupt nicht angebunden ist. Und ich glaube nicht, dass das ein Klischee ist. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Phänomen ist aufgrund der Verteilung von Rollen in unserer Gesellschaft. Und der sucht ja dann auch Anbindung eben an die Familie, ne, und an seine Frau wieder. Und das finde ich, ich finde schon, dass wir da diesen kleinen Bogen geschlagen haben. Natürlich kann man das nochmal ganz anders bespielen, unter welchem Optimierungsdruck Männer stehen auch und was ihnen quasi verwehrt ist an Teilhabe, ne? Also an Familie oder an Verbindung oder an Emotionen gesellschaftlich tatsächlich.
Ja, natürlich. Aber ich glaube, da verstehst du mich insofern falsch, dass ich Klischee in keinster Art und Weise als etwas Negatives ansehe, sondern ich finde es total wichtig, dass das gezeigt wird, weil, Und das kann ich hier auch ganz offen und ehrlich sagen. Die Rolle von Joachim Krohl, die kenne ich aus meinem privaten Umfeld natürlich auch. Das ist eine Generation von Mann, die, keine Ahnung, ganz anders aufgewachsen ist, als wir das heutzutage können. Aber ich sehe mich ja selber im Konflikt. Auf der einen Seite dieser Druck, Geld zu verdienen oder denken zu müssen. Auf der anderen Seite aber auch für die Familie da zu sein und dann in diesen Gewissenskonflikt zu kommen, was ist denn ein Mann, ne? Also das ist genauso wie die Frage, was ist eine Frau heutzutage und die Definition, was ist schön? Und das finde ich ist ja das Spannende, aber das ist ja das Tolle an diesem Film. Was ich jetzt sagen wollte, ist mit Teil 2 und 3 ist, dass man die Geschichte weiter erzählen kann, weil das so spannend und so nah am echten Leben ist. Also,
es ist halt tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema. Ne?
Genau.
Also da merkt man eben, da tun sich Geschichten auf oder Fragen, die sind auch nicht zu Ende. Ne? Das finde ich auch, das kann so. Ich habe einen Episodenfilm gemacht, der ja auch gar nicht so kurz ist, mit eben schon allein deswegen 5 verschiedene Frauen oder Welten ausgewählt, weil du merkst, dieses Thema, das kann ich nicht durch eine Figur oder kann man schon auch damit untersuchen, aber eigentlich sind da so viele Aspekte drin und so viele Teile und so viel, dass man eigentlich in verschiedensten Bereichen hingucken will. Und genau deswegen habe ich das so aufgeteilt in diese verschiedenen Altersstufen und auch eben Figuren und Welten, weil ich das Gefühl habe, es gibt gar nicht die eine Antwort, ne? So, also
nee, darf's auch nicht.
Finde dich selbst und liebe dich ist ja irgendwie dann auch Quatsch, ne? Es ist einfach sehr viel größer, sehr viel tiefer tatsächlich, sehr viel struktureller und traditioneller verwurzelt in uns allen. Und tatsächlich geht es darum, dass wir uns da ganz grundsätzliche Fragen stellen müssen, um rauszufinden, was uns attraktiv macht. Also oder was wir, wie wir eigentlich leben wollen am Ende, ne? So, also, und was uns auch glücklich macht und was uns eben anzündet, was uns Spaß macht, was uns ausmacht. Das ist ja genau das, was dann die Rolle von Nora auch sagt. Wir verpassen den Film, weil wir immer noch in der Werbepause hängen. Und Das ist genau das, was ich denke, dass wir eben gesellschaftlich und auch als Menschen ganz persönlich gar nicht in die Kraft kommen, die wir und in das Potenzial, was wir hätten und wir uns gar nicht über diese Inhalte wirklich austauschen können. Was wollen wir eigentlich? Wo wollen wir hin in unseren Beziehungen, in unserer Gesellschaft, mit unseren Werten. Aber das kann man klein und groß denken, ne? Weil wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, uns abzulenken. Das ist das, was sie sagt. Ich finde das so toll. Und das war natürlich aber auch, weil du gefragt hast, dass ich Nora so unbedingt wollte, dass sie ist einfach, was diesen Bereich angeht, schon so viele Schritte gedanklich voraus, dass ich tatsächlich auch einfach ihren Input wahnsinnig gebraucht habe, ne, tatsächlich das auf diesen Punkt zu bringen. Also.
Aber die Dialoge, sind das dann auch Dinge, die entstanden sind am Set? Also dass Nora da Feedback gegeben hat?
Aber wir haben tatsächlich mit gemeinsam gesessen. Also ich habe, Nora hat tatsächlich, deswegen ist sie ja auch Creative Producer, die hat tatsächlich diesmal noch mal mehr mitgearbeitet, als es jetzt vielleicht man macht, wenn man einfach mitspielt. So, ne? Also die war schon auch in diesen Gedanken und was genau sind die Sachen, die ihre Figur sagt und was genau, wie genau zündet sie die Kinder an, das haben wir uns tatsächlich noch mal, da sind wir noch mal tiefer reingegangen.
Nee, aber ich kann nur sagen, mich hat der Film im Nachhinein sehr nachdenklich gemacht. Ich habe herzlich gelacht zwischendurch. Ich finde, da waren unfassbar viele Dinge, die ich auf mein eigenes Leben projizieren konnte. Ich finde, da ist dir wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte gelungen, ein ganz toller Film gelungen. Aber ich finde auch, und das war ehrlich gesagt als Motivation angedacht, dass man das weiter erzählen kann.
Mhm.
Also in all seinen Facetten. Ob das jetzt Emilia Schüles Rolle ist, ob das jetzt deine Rolle ist, auch in dem Zusammenhalt mit Friedrich, ob das jetzt die Liebesgeschichte ist von Nora und Maximilian. Also da sind oder von Joachim Krohl, der sich da ja auch der gefangen ist in seiner Welt und alleine durch dieses Zeichen des Einschlagens der Wand.
Oh, jetzt hast du es verraten.
Ja.
Das habe ich extra aus dem Trailer rausnehmen.
Achso, okay.
Spoiler. So, er muss es vorher ankündigen.
Achso, dass okay, im Nach ich spule zurück. Spoiler. Also Joachim Krohl, der diese Wand einschlägt, also in seiner Welt, ich erzähle dir jetzt mal eine ganz persönliche Geschichte.
Ja.
Und zwar, mein Vater ich habe eine sensationelle Kindheit gehabt. Eine sensationelle mit meinem Bruder, ne? Aber mein Vater ist emotional eher zurückhaltend, ne?
Schwer zu erreichen.
Nee, das nicht. Aber er ist zurückhaltender. Und ich weiß noch, dass, wie gesagt, jetzt kommen wir wieder auf dieses Jahr in Amerika zu sprechen. Ich kriege jedes Mal einen Kloß im Hals. Ich hoffe, ich schaff's ohne Kloß im Hals, diese Geschichte zu erzählen. Ich hatte da sehr dolles Heimweh am Anfang, ne? Weil das war für mich echt schwer und die Familie war nicht cool und das war irgendwie alles anders und ich habe die alle nicht verstanden. Und ich habe relativ viel mit meinen Eltern telefoniert und meine Mutter ist eine emotionale, großartige Frau. Die hat das natürlich viel mehr angefasst. Und mein Vater war insofern zurückhaltend, dass er gesagt hat, du kannst immer zurückkommen, wenn es nicht mehr geht. Und dann hat er mir, der ist ja Arzt, hat er mir, habe ich einen Brief bekommen und da lag ein Zettel von seinem Rezeptblock drin. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und da stand drauf, lieber Steven, egal was ist, ich liebe dich, pass auf dich auf, dein Papa. Ne? Und das war eine solch emotionale Explosion. Und das klingt jetzt im Kontext so doof, aber das war so viel und das hat mir so viel bedeutet, dass ich im Nachhinein einfach sage, das, und das hast du auch mit Joachim Krause getroffen, manchmal können die aus diesen Werten und gesellschaftlichen Zwängen nicht ausbrechen. Und das, finde ich, ist das Schöne. Und ich glaube, das ist das auch, was dein Film rüberbringt. Und das ist auch das, was wir die ganze Zeit diskutiert haben, dass wir uns auf uns selber besinnen müssen und selber finden sollten. Nicht immer versuchen, einen bestimmten Platz in dieser Gesellschaft zu bekleiden, sondern dass wir die Gesellschaft so formen, wie wir sie gerne für uns haben wollen. Das hat jetzt nichts mit Anarchie und Revolution zu tun, sondern ich glaube, wenn wir viel mehr zu uns selber finden, funktioniert das auch alles viel besser in diesem System. Und das also, finde ich so schön.
Ja, ich finde es ganz, also es klingt gar nicht, es klingt wahnsinnig berührend tatsächlich. Das finde ich ganz interessant, weil dieses, was du meinst mit der Figur von Joachim Krohl und eben auch deinem Papa, und der, wo man nochmal weitergehen kann, das finde ich auch total spannend, wie du sagst, im zweiten Teil von Wunderschön. ich denke gerade nur an die viele Arbeit, aber ist diese Frage nach...
Neben der Fernsehshow noch.
Eben, Spieleshow. Wie sehr es Männern abtrainiert wird und wurde, seit sie Kinder sind, sich emotional auszudrücken, emotional zu sein. Ne? Das ist ja, also, das wird als weibliches Attribut gehandelt, so. Und das meine ich. Deswegen finde ich, es betrifft diesen Optimierungsdruck und diesen Rollendruck, den haben wir alle, ne? Das ist, und ich habe das versucht zu schließen. Natürlich konzentriert sich das jetzt momentan auf die weibliche Seite, aber auch da war es mir total wichtig, die Männer eben zu integrieren, dass die ihren Teil bekommen, dass ich nicht nur Joachim und Friedrich als Teil der Welt der Frauen erzähle, sondern dass es die Welt von dem Paar ist dann so, weil die beide da drin eine Rolle spielen und ihre Rolle haben und ihren Rollendruck haben und es für beide schmerzhaft ist, oder ja, also da drin zu stecken, ne, und sich sozusagen da über das, was wir sozusagen gelernt haben, auszubrechen, so, ja.
Ja, und das, und genau das ist der Weg, ne? Also nicht anders. Und deswegen, also das Wort Klischee ist so missbraucht worden über die Jahrzehnte für etwas Negatives, und das meine ich in diesem Fall gar nicht.
Ja.
Sondern das Klischee ist ja häufig einfach nur der Spiegel, den man vorgehalten bekommt und sich daran wiederfindet, in der einen oder anderen Form, ne? Ob das jetzt die Beziehung von der, oder ich will nichts verraten. Also ich kann nur sagen, alle, die zuhören, schaut euch den Film an, weil der bringt einen zum Nachdenken, er macht unfassbar viel Spaß und man sollte danach auf jeden Fall nochmal drüber sprechen mit Freunden, Freundinnen, Frau, Mann, alles was geht, weil da ist so viel steckt dahinter und das, ich finde es einfach beeindruckend, das ist dein dritter Film. Also Caro, kann ich nur sagen, Chapeau und Hut ab.
Du hast also Lust, mit mir eine Spieleshow zu machen, meinst du?
Ich habe Lust, mit dir eine Spieleshow zu machen. Okay, und du musst ja auch noch dein Versprechen einlösen. Irgendwann muss ich ja auch noch mal auftauchen, ja, nachdem du mich rausgeschnitten hast aus deinem zweiten Film. Und ich das mir so eine Mühe gegeben habe als...
Als Polizist.
Als Polizist, ja. Aber das diskutieren, das musst du dir
aber
noch...
Aber beim zweiten...
Beim Wunderschön 2 bin ich dabei.
Genau, bei, ja.
Genau. Und dann sagst du, dann sagt Karum, nein, ich lasse Wunderschön als alleinigen Film stehen, es gibt kein Wunderschön 2. Und dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich du musst die Arbeit nicht nochmal haben und hast mich rausgeschmissen. Okay. Dann bin ich echt traurig, aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir noch einmal ganz kurz beim Thema Schönsein, also und Selbstliebe, weil wir da jetzt auch eine Menge drüber gesprochen haben.
Selbstliebe ist so ein missbrauchtes Wort, ne? Da muss man auch immer,
ja,
da
aber
werden sofort so Klappen aufgemacht, die gefährlich sind.
Ja, aber das ist.
Deswegen sage ich mal Selbstkontakt, aber diese Selbstliebe, weil ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es darum geht, sich zu lieben. Ich weiß nicht, ob ich mich liebe, aber ich mag mich sehr. So, also
ja,
also
aber dieses, aber ich, also wie gesagt, ich bin ja jemand. Durch meine Moderationstätigkeit habe ich ja viel mit Worten auch zu tun, auch wenn sie mir manchmal schwer fallen. Aber ich bin ein Verfechter oder ich bin ein Kämpfer für Worte wie das Wort Klischee und auch Selbstliebe, dass die nicht in einem Kontext missbraucht werden, den sie eigentlich gar nicht verdient haben. Weißt du, was ich meine?
Authentisch ist auch so ein Wort. Authentizität. Ja. So missbraucht, so das neue Wort für, weil ich finde, so in dieser ganzen Werbewelt, ne, werden so Worte benutzt wie Selbstliebe und finde dich selbst, sei du selbst, sei authentisch, bla bla. Aber die Bilder zeigen was völlig anderes.
Ja, genau. Und das zeigst du ja auch direkt mit der Rolle
Menschen,
von
die lebendig sind und mit sich in Berührung sind. Null. Also ich sehe da nur Menschen, die ganz, ganz doll bemüht sind, eine Hülle zu erfüllen oder eine Erwartung oder eine Rolle oder ein Körperbild, ne? Das ist wirklich.
Aber deswegen muss man dafür, finde ich, kämpfen.
Fatal.
Ja, aber das
ist. Ja, verstehe ich.
Deswegen muss man dafür kämpfen. Aber bleiben wir jetzt mal. Ich stelle dir jetzt mal kurz eine Aufgabe, wenn du Lust hast, sie zu lösen. Du sollst einem Teil deines Körpers eine Eigenart oder eine Marotte von dir, die du nicht besonders gut findest, eine Liebeserklärung machen.
Das wird erstens sofort schweinisch. Das ist gefährlich bei mir, sowas.
Ja?
Da kann ich gar nicht anders denken, ist furchtbar. Oder,
aber
ja,
das Schöne also, ist ja, es gibt keine FSK
aber
für diesen Podcast.
Ich kann gar nicht mehr so denken, tatsächlich, dass ich irgendeine Stelle an meinem Körper nicht mag. Weil, wenn, dann gibt es Stellen, die tun mir leid, weil ich sie zu lange missbraucht habe. Also meine Füße zum Beispiel, die tun mir leid, weil ich habe sie ganz lange in wirklich hohe Schuhe gezwängt. Sie mussten abendelang ertragen, wo ich sie schmerzhaft verbogen habe und sie mussten mich trotzdem tragen und mittlerweile tut's einfach weh. So, es tut einfach nur weh. Ich habe auch Abende einfach vergeudet, weil ich da nicht den Spaß haben konnte oder den Genuss oder auch nicht so lange bleiben konnte, wie ich wollte, weil mir meine Füße einfach irgendwann unaushaltbar wehgetan haben. Ne? Auch so ein Ding. Meine Füße tun mir einfach leid. Mein Rücken, mein oberer Rücken, der tut mir auch wahnsinnig leid, weil ich mich nicht früh genug darum gekümmert habe, so stabil zu sein körperlich. Also, dass ich die Kraft habe, die ich brauche, um die artistischen Sachen zu können, die ich mache oder auch mich überlastet habe, arbeitstechnisch oder was auch immer, erwartungstechnisch oder so, dass ich natürlich in eine falsche Atmung reinkomme, bla 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 bla. Ne? Also wenn man sich diese ganze Ruhe nicht gönnt, dann reagiert der Körper natürlich da drauf. Ich habe zum Beispiel viel zu viel Kaffee getrunken. Ich habe teilweise mal geraucht, früher ist zum Glück vorbei jetzt die Phase. Deswegen tut mir auch mein Magen-Darm-Trakt leid, weil ich den einfach nicht gut behandelt habe.
Also eine Liebeserklärung wird eine Mitleidsbekundung gerade.
Nee, ein Mitgefühl. Ich
okay.
habe also ja, ich habe Mitgefühl und ich gebe das Versprechen ab. Wirklich das hoch und heilige Versprechen, dass ich mich gut um mich und meinen Körper kümmern werde und um die Stellen, die ich einfach missachtet habe, weil das ist das einzige, was ich dazu sagen kann. Es ist nicht so, dass ich eine Stelle nicht mag, sondern dass ich Stellen einfach nur missachtet habe und das werde ich jetzt ändern.
Dann drücke ich die Daumen,
das habe ich auch schon
klappt.
Seit Jahren geändert. Ja, danke. Also es klappt ja schon, ich mach's schon.
Siehste.
Das ist das
und das mache ich aber ehrlich gesagt auch. Schlaf.
Ja.
Ne?
Schlaf.
Ausruhen.
Großartig.
Rumflitzen. Finde
ja,
ich super.
Ja, gemütliche Anziehsachen anziehen, die einem gemütlich sind. Nicht die irgendwie, sondern
ich indem man sich gar nichts machen. Ich sitze hier auch nackt gerade.
Ja, das ist... Oh, zum Schluss ist jetzt interessant, ob die anderen sich dann auch wohlfühlen. Aber ich finde ja immer, man muss auch immer noch mal die Beziehung zu das Drumherum überprüfen. Aber ja.
Die müssen immer die Augen zumachen, wenn ich komme zur Arbeit. Deswegen konnte ich auch nicht in Berlin bei dir sein. Das hätte ich natürlich sehr gerne gemacht. Aber wenn die ganz nackt Bahn fahren, sollst
du
da eine.
Du hättest sehr gerne nackt mit mir hin.
Ja,
meinst du,
ja, okay.
Das hast du gerade gesagt. Ich wollte, egal.
Ja, ja. Also, genau. Bevor jetzt Kino im Kopf entsteht, machen wir nochmal Kino im Kopf in einer anderen Art und Weise. Weil du hast vorhin schon mal über den Ratschlag gesprochen, den du bekommen hast mit den Ästen. wir haben ja so eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Gibt's denn neben diesem Ratschlag noch etwas, das dir beim Erreichen deiner Ziele sehr geholfen hat? Also eine Charaktereigenschaft oder etwas, was du von zu Hause auch mitbekommen hast durch deine Eltern, deine Geschwister? Oder ist es diese?
Also meine Mama hat wahnsinnig toll auf Neid reagiert oder wenn ich quasi von anderen geärgert wurde, ne, von Kindern oder sowas, ne? Oder hat sie immer gesagt, Neid ist nicht dein Problem, Neid ist immer deren Problem. Also wenn dich jemand attackiert, ist es meistens nicht dein Problem. Also natürlich betrifft es dich und verletzt dich, klar, aber du kannst es nicht lösen, ne? Das liegt im Gegenüber. Das finde ich, das ist ein Rat, der hat mich tatsächlich begleitet. Ansonsten hätte ich mir gewünscht, den Rat zu bekommen, dass ich viel früher anfangen kann, mit mich selber zu mir zu stehen und auf mich aufzupassen und nicht Sachen erfüllen zu müssen. So, das habe ich viel zu lange betrieben, tatsächlich. Aber das war
also
so,
anderen
das
hat gerecht meine Mama, zu werden, nicht dir selber.
Genau. Also einfach irgendwelche, ja, ich war ja auch so ewig lange damit beschäftigt, irgendwelche Körperformen zu erfüllen, die ich von Natur aus einfach nicht bin. Das war auf jeden Fall der hat mich tatsächlich auch durchs Leben begleitet. So.
Gibt es denn auch einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können? Also gibt es etwas, was dir jemand gesagt hat, was du machen solltest oder wie du aussehen müsstest, um erfolgreich zu sein?
Also bestimmt, ich meine, es wird einem ja relativ aggressiv von allen möglichen Seiten erzählt, sei es in Zeitschriften, auf irgendwelchen Werbeplakaten oder gesellschaftlich, wie man zu sein hat, wie man sich zu verhalten hat, wo man sich zu optimieren hat. Ich muss gestehen, ich gucke weniger hin und ich vergesse das schnell. Also ich merke, wenn ich mir jetzt lange nachdenke, Ratschläge, die ich furchtbar fand oder die auch ganz falsch sind oder die ich dann auch geglaubt habe tatsächlich oder wo ich dann auch lange gebraucht habe erstmal oder auch jetzt denke, Wahnsinn, das hat wirklich mal jemand gesagt. Aber mir fällt es dann immer so spontan gar nicht mehr ein, weil ich tatsächlich dann nicht mehr in petto habe. Also ich schiebe das dann auch raus aus meinem System.
Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Eine Menge. Liebe, Freundschaft, Frieden. Frieden in allererster Linie.
Frieden? Also Frieden mit dir und Frieden
allgemein? Nein, gesellschaftlicher Frieden. Also Frieden, dass wir keinen Krieg haben. Frieden. Frieden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, das nehme ich nicht selbstverständlich hin. Ich glaube, das ist was, das müssen wir beschützen, dafür müssen wir kämpfen.
Noch mehr als jemals zuvor.
Ja.
Was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln?
Mein größter Erfolg ist, dass ich es geschafft habe, im Verbund mit den liebsten Menschen, die ich habe, an einem Ort sein zu können, nämlich ein Grundstück, was ich erwerben konnte, in einem Ort, der mich seit meiner Kindheit begleitet, und dort ein Haus zu bauen. Und das ist noch nicht fertig. Aber das ist tatsächlich mein größter Erfolg, dass ich es geschafft habe, durch die Arbeit, die ich mache, mir dieses Haus zu bauen und da einen Ort geschaffen habe, den ich teilen kann mit den Liebsten.
Das klingt super. Also eine Oase der Liebe und Ruhe.
Ja, der Verbindung und Ruhe, genau. Ja, ich weiß immer nicht, ob es Liebe ist, ehrlich gesagt, aber Verbindung auf jeden Fall. Vielleicht hat es was miteinander zu tun.
Definitiv. Ja. Verbindung entsteht ja auch durch Liebe. Vielleicht ist Verbindung auch eher der Oberbegriff.
Ja, vielleicht. Und auf jeden Fall auch eine Oase von Frieden.
Was wäre, wenn du nur noch einen letzten Job annehmen könntest? Was für einer wäre das und warum?
Einen letzten Job? Jetzt meinst du filmisch? Also so filmtechnisch oder egal?
Egal.
Naja. Also wenn ich nur noch einen letzten Job annehmen könnte, dann würde es definitiv mein engstes Umfeld betreffen. Da würde ich gar nicht mehr arbeiten gehen und mich nur noch darum kümmern. Ist ja klar.
Absolut. Aber das sehen vielleicht einige Menschen auch anders, aber ich sehe es genauso.
Kann total sein, ich sehe es so. Finde ich auch total in Ordnung. Ich finde es tatsächlich in Ordnung, wenn jemand anderes seinen letzten Job, also Ruth Bader Ginsburg zum Beispiel, hat hoffentlich auch den anderen Job wahnsinnig als ihre letzte Priorität gesehen. was ich gut finde, weil sie hat einen Einfluss, der Gesellschaften bewegt und verändert. Und das, dafür bin ich ihr sehr dankbar. Also deswegen bin ich gar nicht der Meinung, dass es alle so sehen müssen. Überhaupt nicht.
Stell dir eine kleine Fragerunde. Mit wem deiner absoluten Lieblingsschauspieler, also das sind Meryl Streep unter anderem, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Tom Hanks, Johnny Flynn, hättest du gerne in einem deiner folgenden Filme zusammengespielt? Und warum? Mädchen, Mädchen, Das Parfum, Vincent will mehr oder Die kleine Hexe?
Also warte mal, also ehrlich gesagt, einfach mit allen, immer wieder, können die auch überall mitspielen. Jetzt komm mal, stell dir doch mal vor, die alle als Hexenrat. Aber ich meine, unser Hexenrat war auch wirklich toll. Tom Hanks als Rabe, aber Axel Prahl als Rabe war auch sehr toll. Also warte, kann ich mir auch einen neuen Film machen mit dem?
Ja, kannst du. Wie würde der denn heißen?
Und ich finde, wen ich ja auch noch richtig, richtig toll finde, ja, muss ich auch noch mal kurz nennen, ist diese Phoebe
Waller-Bridge.
Waller-Bridge.
Ja, genau, von Fleabag.
Von Fleabag und Crashing. Und,
ja, geile Frau, die ja also, übrigens auch angestellt wurde, sozusagen, sich mal das Drehbuch für den neuen James Bond
anzugucken. Bond anzugucken, ja, ja, stimmt. Super. Den, ja, noch warten alle, aber ja, total. Also ganz toll auch. Ja, also okay, in dem Film.
Nee, du kannst auch einen eigenen Film machen. Mit allen zusammen. Ja. Das wäre auch ein Episodenfilm.
Mein Gehirn ist noch so im Urlaubsmodus. Ich kann so kreativ gerade nicht denken.
Mach doch nichts.
Warte mal.
Dann sag doch einfach, der Film heißt Urlaub 2020 und alle flitzen am Strand.
Urlaub 2020 und wir alle fahren in mein Haus. Das finde ich richtig geil.
Da, ey, da und da komme ich dann einmal kurz vorbei und guck mir an, was da abgeht. Das perfekte Geheimnis, hast du von angesprochen, war ja 2019 der erfolgreichste Kinostart eines deutschen Films. Du hast ja Carlotta gespielt und jetzt die Frage, welcher deiner Schauspielkollegen könnte denn dein größtes Geheimnis am besten für sich behalten? Elias, Wotan, Freddy oder Florian?
Oder Jella.
Also ich habe jetzt Männer genannt. Ach so, oder
Männer.
Jella.
Alles klar. Ja, nee, sorry, die Männer, alles klar. Das ist gar nicht so einfach zu benennen tatsächlich, weil ich glaube, dass die meisten gut also Elias weiß ich, wir können gut Geheimnisse behalten. Also Elias würde ich tippen oder auch Flo. Bei Flo mit lieben Grüßen ist ein Punkt, Punkt, Punkt dahinter. Er weiß warum.
Okay, Flo, das finden wir irgendwann mal raus, diese Punkt, Punkt, Punkt.
Gerne in einer Spieleshow.
Gerne in einer Spieleshow.
Also nicht um Gottes Willen, weil er kann nur sagen, warum dein Punkt, nicht was, wie und so.
Achso, okay. Also, du sagst nicht was, aber wie.
Nee,
gut.
Oh Gott.
Und dann kommst du in die Spieleshow.
Erste Kategorie hier, Geheimnisse für sich behalten. Wann gibt man Geheimnisse preis? Das ist das erste Spiel, guck.
Oh,
Steven.
Das ist eine coole Idee. Und vor allen Dingen unter welchen, ja, kommen wir mal drauf rum. Du hast am 01.01.2020 auf Instagram was ganz Spannendes gepostet. Und zwar, in 2020 möchte ich viel zu Hause sein, Zeit mit den Menschen verbringen, die mich durch das Leben begleiten, in Ruhe kreativ sein und entspannt neue Schritte gehen. Das Wahnsinn, ist jetzt, ne? Ja, wohl übel, also du hast entweder du hast Seherinnen-Qualitäten.
Ja, ich hatte da so einen direkten Draht nach Wuhan.
Das hattest du, ne? Am 01.01. schon. Hei, 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 hei.
Ja, hei, hei. Nee, also nicht natürlich, aber ja, nee. Du, genau, das hat sich dann erfüllt.
Ja.
Also.
In einer anderen Art und Weise, aber trotzdem ja, also so dramatisch und schlimm das ist, was passiert ist, vielleicht auch für einige, war das eine Bremse. Was wünschst du dir denn für 2021?
Also, dass die neuen Schritte, die ich gegangen bin dieses Jahr, noch ein bisschen wachsen können und weiter so, sich so ein bisschen tiefer eingraben in den Sand oder in den Boden unter meinen Füßen und so ein bisschen sozusagen, ja, sich so festsetzen in meinem System, also eben dieses, also ich will einfach meine Pause noch verlängern, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und dann möchte ich ehrlich gesagt genau dasselbe wie 2020, also unter anderen Bedingungen. Was ich mir tatsächlich dazu wünsche, ist einen guten, konstruktiven, kommunikativen Dialog. Das ist tatsächlich was ich glaube, gut wäre, wenn wir, also ich habe das Gefühl, momentan brüllen sich alle mit ihrer Meinung an, aber es ist irgendwie nicht so richtig ein Gespräch. Und ich fände es total also ich weiß auch nicht, ob ich das selber kann, aber ich fände es total interessant, mich mehr mit politischem Dialog zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, etwas, was ich gerne lernen möchte.
Also privat dich mehr mit den Themen auseinandersetzen und in den Dialog mit Freunden oder Fremden zu gehen.
Was auch immer politischer Dialog ist, also wie öffentlich das dessen wird, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall finde ich es gut, erstmal zu lernen, wie, also jetzt, wenn es wirklich um politische Themen geht oder um demokratischen Austausch, ne, da gehört ja das Streiten oder das Verhandeln tatsächlich dazu. Und das quasi mal ein bisschen zu untersuchen, fände ich gut. Es gibt bestimmt ganz viele Menschen, die machen das ja auch tagtäglich als ihren Beruf. Und da würde ich gerne mal ein bisschen mich mit beschäftigen.
Spannend. Dann drücke ich dir die Daumen dafür und ganz viel kreative Schaffenszeit. Und die allerletzte Frage. Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Warte. Man kann ja Pausen rausschneiden, ne?
Man kann Pausen rausschneiden, Denkzeit. Aber bei dir lassen Denkzeit. Wir die drin. Nein.
Oh, jetzt bin ich unter Druck. Warte. Ich denke nach. Also Titanic ist es nicht.
Fleabag.
Crashing ist es nicht. Fleabag habe ich überlegt, stimmt aber nicht. Warte.
Ich denke da an einen Hit von Frankie Goes to Hollywood, Relax.
Relax, ja, aber ich relax ja nicht nur. Ich glaube eher so irgendein Pferdefilm ist es wahrscheinlich.
Black Beauty.
Auch nicht. Nee, warte. Lass mich kurz noch ein bisschen denken.
Ich lass dich so lange denken. Ich
Schön und das Biest ist auch ein sehr interessanter Titel, muss
Welcher?
Ich sagen. Die Schön und das Biest, oh. Aber schiebe ich jetzt mal kurz zur Seite.
Aber das ist steckt das beides in dir, die Schöne und das Biest. Das kreative Biest.
Eine interessante Interpretation davon, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein.
Okay.
Warte. Wunderschön.
Wunderschön.
Dass ich da so spät drauf komme, war ja. Natürlich wunderschön, auf jeden Fall.
Passt perfekt.
Es geht ja, also das Endbild von wunderschön ist gemeinsam bei sie mit sich selbst in Anbindung tänzerisch durchs Leben gehen. Das ist es.
Und ich hab
Sweetheart finde ich aber auch nicht schlecht.
Wie bitte?
Geil, dass ich jetzt so meinen eigenen Filmtitel auspacke. Sweetheart finde ich auch nicht schlecht, ja, aber ich bin bei wunderschön tatsächlich.
Finde ich gut. Und ich finde vor allen Dingen gut, dass Maximilian so tanzen durfte wie ich auch.
Oder?
Ja.
Ich finde so, also, es hat einfach gemacht. Ich finde es total geil. Also wirklich.
Liebe Grüße übrigens von ihm.
Mach ich.
Auch meine liebe Caro, das war fantastisch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich drücke dir die Daumen für ganz viel Entspannung, für politische Dialoge, viel Kreativität und bleib so toll, wie du bist und ich freue mich auf all das, was da noch kommt.
Dankeschön. Jetzt bin ich ein bisschen rot, aber das siehst du ja nicht.
Nee.
Nackig in deinem Studio in Hamburg.
Nee.
Hamburg? Du bist ja gar nicht in Hamburg.
Doch, ich sitze in Hamburg.
Doch, du bist in Hamburg.
Genau. Ja, ich sitze in der Sauna, nackig, habe gerade einen Aufguss noch gemacht.
Das ist einfach die ideale Arbeitssituation. Wer es nicht schafft, seine Arbeitssituation auf dieses Level zu bringen, der hat es einfach noch nicht begriffen.
Ja, genau, das Living liebe ich.
Du bist einfach der absolute Vorreiter.
Ja, genau, deswegen liebe ich auch Podcasts, weil da kann ich sein, wie ich will. Caro, pass auf dich auf.
Ich möchte nicht mehr näher darauf eingehen.
Nee, aber okay. Also, es war ein ganz, ganz, ganz tolles Gespräch und wirklich nochmal. Also ich hoffe, das hast du auch in den richtigen Hals gekriegt.
Ich bin ein großer
Fan von Wunderschön. Das hast du wirklich toll gemacht. Also es hat ganz viele Boxen getriggert.
Kannst du es nochmal sagen, bitte? Das wäre gut, wenn du nochmal, ich habe noch nicht ganz verstanden.
Ich sag's gerne nochmal. Ich bin ein Riesenfan von Wunderschön. Ein ganz toller Film. Der ist wunderschön.
Ja, danke.
So, und dann schmeiß dich wieder in die Jogginghose und im Pyjama und entspann dich. Und bau das Haus schön weiter.
Geh jetzt ins Bett und guck weiter Gilmore Girls.
Ja,
es ist tatsächlich kein Witz.
Nee, mach das. Also ich finde es gut, dass du das machst. Und dann hoffentlich sehen wir uns bald.
Freut mich. Auf der Bühne.
Ja, auf der... Auf
mit unserer Show im Rücken.
Du, ich denke da jetzt wirklich drüber nach. Warte mal ab, da kommt was in deine Richtung.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
Danke dir. Tschö.
Ich danke dir. Tschüss.
Also, denkt dran, all das gibt es auf Disney+. Meldet euch jetzt unter disneyplus.com an und seid mit nur 6,99 € im Monat dabei. Viel Spaß!